Das Just Network ist powered by Shell Kielzeng. Tanken, shoppen, waschen auf höchstem technischen Niveau mit kompetentem Service und besten Preisen. Shell Kielzeng, mitten in Flensburg, direkt an der Förde.
Es geht los, der Vignot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
Einen wunderschönen Sonntag, liebe Community, euer Stevino für euch am Podcast-Mikrofon. Ja, geiler Sonntag, wunderschönes Wetter, bei uns sind es 23 Grad hier in Chazelle. Ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Es ist krass, wie oft ich diesen Anfang machen muss. So, die ersten 20, 30 Sekunden scheinen unglaublich schwierig zu sein. Das ist jetzt bestimmt mein fünftes Take. Ich habe mich gerade dabei erwischt, wie ich den Anfang gesungen habe. Ja, das wollte ich euch allen ersparen. Und deshalb habe ich es jetzt nochmal aufgenommen. Ja, 106. Ausgabe von Stevino Talks. Angeblich ist der Podcast jetzt schon 2 Jahre alt. Kann das sein? Ja, es ist Sonntag, liebe Community, es ist wieder Podcast-Zeit. Ich habe meine Spider-Man-Tasse erstmal in der Geschirrspülmaschine gelassen, weil bei dem Wetter jetzt irgendwie Tee zu trinken ist irgendwie nicht so geil. Das mache ich, wenn, dann abends. Es ist viel passiert in der letzten Woche, findet ihr nicht? Eurovision Song Contest, Diablo 3, das war's eigentlich. Ja, Deutschland gestern noch verloren, war ja kläglich. Ist natürlich mal so ein bisschen blöde irgendwie, wenn man direkt von einem großen Turnier sich so präsentiert. Natürlich waren alle Bayern-Spieler nicht dabei, aber wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, war die drei eigentlich trotzdem gut genug, um gegen die Schweiz zu bestehen. Ja, ich hoffe nur, dass hier Yugi die Mertesacker bitte nicht in die Stammformation setzt. Der hat so gespielt wie in seinen besten Werder-Zeiten, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut. Naja, was soll's. Scheiß drauf. Wollen wir mal hoffen, dass die Deutschen, ich bin mir sicher, wenn da alles dabei ist, irgendwie, dass das dann besser läuft. Und ja. Aber allgemein ist es sowieso ein gutes Omen für Europameisterschaften oder für große Turniere. Wenn wir vorher verloren haben, haben wir immer ein gutes Turnier gespielt. Von daher, ja. Wir wollen heute aber nicht lange über Fußball reden. Ich weiß, dass einige von euch auf Fußball überhaupt keinen Bock haben. Das ist mir eigentlich normalerweise egal. Aber ja, Freundschaftsspiele müssen wir jetzt hier nicht lange ausführen. Dafür haben wir so sehr, sehr viele andere interessante Themen. Ich will ganz kurz mit Krümmer vs. The World anfangen. Ihr habt es gestern oder heute Morgen gesehen. Neues Kinoplakat vom Crabman aka Thomas Weiß gemalt. Also, ganz ehrlich, Leute, ne? Dieses Kinoplakat oder dieses Filmplakat für den zweiten Teil sucht seinesgleichen, ja? Ich hab's euch ja schon 100 Mal gesagt, der Typ ist so unglaublich talentiert. Ja. Wenn ich richtig viel Geld hätte, würde ich den anstellen bei mir als Grafiker. Ja. Ich glaube, ich brauche nicht dafür drüber sprechen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, einen Blogantrag tiefer. Fucking amazing. Ist natürlich wieder angelehnt an Scott Pilgrim vs. the World. Das ist, es gibt mehrere Kinoplakate von diesem Film. Das ist eins davon. Ist quasi dasselbe, nur mit einem anderen Kopf und einer E-Gitarre in der Hand statt einem Gamepad. War natürlich meine Idee, das Konzept. Der Thomas hat das brillant umgesetzt und ja, viele haben gefordert, dass das als Poster gibt. Ich hätte jetzt keinen Anbieter oder irgendeine Connection, wo ich das als Poster vertreiben könnte. Ich muss mal den Morgano fragen von Get Shirts for You, aber der bedruckt nur Textilien und sowas. Ich weiß nicht, ob es da Poster gibt. Aber ich muss auch sagen, das ist wirklich eine Sache, die könnte man sich entweder auf ein Poster oder auf eine Leinwand drucken und aufhängen. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Wobei, ja, so einige Kleinigkeiten, meine Nase sieht so ein bisschen aus wie ein Rüssel, muss ich sagen, aber ich glaube, das ist schon verdammt schwer und ich finde, es ist extrem gut gelungen. Also gerade wenn jemand, das hat alles gemalt, ja. Also gerade wenn jemand auf die Hose guckt oder das T-Shirt, das hat er einfach unglaublich gut umgesetzt. Also ich möchte teilweise vor dem Thomas auf die Knie fallen, weil er es so drauf hat. Der Thomas, der habe ich beauftragt, für uns schöne Diablo 3 T-Shirts zu entwerfen. Das heißt, der malt gerade an T-Shirts für die verschiedenen Charaktere. Momentan sitzt er am Demon Hunter und ja. Müssen wir mal gucken. Wenn die dann fertig sind, werden wir die dann auch in unseren Shop stellen. Die könnt ihr dann auf unsere Diablo 3-Seite käuflich erwerben. Und ja, wir verdienen dann wieder so 1-2 Euro an den T-Shirts mit. Aber was soll's. Uns geht's darum, dass wir irgendwie da schöne T-Shirts anbieten können. Ja, wie soll ich sagen? Es war schon immer so, dass wir da nicht viele T-Shirts verkauft haben. Aber uns geht's mehr um das Ding an sich. Ja? Dass also wahre Fans sich da was kaufen können. Und die keinen Bock drauf haben oder sagen, ich würde sowas nicht was anziehen, die können es einfach lassen. ja. Ich muss mal gucken, ich tendiere auch dazu, mir das zweite Kinoplakat jetzt irgendwo hinzuhängen. wird wahrscheinlich wieder auf Leinwand drucken. Das Problem ist nur, dass mir in meinem Flur irgendwie der Platz jetzt langsam ausgeht. Irgendwie, da hängen jetzt auch ein paar USA-Bilder aus Chicago. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Platz. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt noch hinhängen soll. Und auf Klo ist auch nicht mehr so viel Platz. Und im Flur darf ich nicht. Meine Frau sagt, das möchte sie nicht. Ja, da hängen so tolle Bilder wie Sonnenblumen bei uns und irgendwelche Schwarz-Weiß. Blas, ja, Frauen sind da so ein bisschen eitel. Das heißt, ich darf nur irgendwie meinen. Es klingt auch ein bisschen komisch. Ich darf nur. Ich glaube, ich muss da mal auf den Tisch hauen. Naja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Das ist vielleicht ein bisschen zu sehr ins Privatleben, aber man muss ja auch ein bisschen Zugeständnisse machen in der Beziehung. Aber eigentlich, sie ist jetzt gerade eine Woche in London mit ihrer besten Freundin zusammen und ihrem besten Kumpel besuchen. Der macht nämlich gerade ein Auslandssemester in London. Und, aber der ist zum Glück schwul, von daher macht das nichts. Ja, aber das könnte ich jetzt eiskalt ausnutzen, einfach den ganzen Flur mit Stevenio-Bildern vollballern. Und das Schloss gleich auch noch austauschen, das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß, meine Freundin hört den Podcast nicht, von daher bin ich auf der sicheren Seite. Ihr haltet bitte dicht, liebe Community, ja. Ich nehme gerade mal einen Schluck aus meiner, Cola, beziehungsweise Pepsi. Krümmer vs. the World. Wird die Welt verändern. Ja, ich sage es, gab schon ganz oft gesagt. Ich weiß, ihr nehmt das auch schon nicht mehr ernst. Ganz objektiv, ihr wisst ja, dass ich, wenn ich an sowas arbeite, immer sehr gehypt bin. Ganz objektiv habe ich in den letzten Tagen intensiv Tutorials geguckt, was Videobearbeitung angeht. Was so Schnitt und so weiter angeht, sondern was Farbüberarbeitung angeht. Ich habe mir da die Leserbriefe von Matze sehr zu Herzen genommen und habe da einfach sehr, sehr viel geschaut. Und habe, glaube ich, da sehr, sehr gut meine Hausaufgaben gemacht. Krümmer vs. the World wird farbtechnisch sehr, sehr interessant. Es wird da, soll ich schon verraten? Ich weiß nicht. Nee, ich möchte, dass ihr es mir so ein bisschen voreingenommen schaut und mir dann auch Feedback gebt wieder. Ich habe es sehr angepasst so ein bisschen an Hollywood-Filme und da gibt es auch spielerisch sehr viele Möglichkeiten, wie man so Farben je nach Stimmung und so weiter verändern kann in so einem Video. Und da wird's. Es ist immer so, dass ich, wenn ich an so einem Projekt sehr viel Spaß habe, in so einer Sache aufgehe, das wisst ihr, ja. Ich glaube, keiner von euch, selbst die Flamer, gut, die Trolle und so weiter, werden immer was finden, aber jeder, der sich neutral mit meinen Projekten auseinandersetzt, wird selten oder ich würde fast sagen nie ein Projekt finden, wo ich mich nicht von Folge zu Folge oder Arbeit zu Arbeit irgendwie extrem verbessert habe oder zumindest verbessert. Nachher bei Alimania ging ja nicht mehr viel nach oben. Und so wird es bei Krümmer vs. the World auch sein. Teil 2 ist wieder eine extreme Steigerung, wie ich finde. Sowohl technisch, also wie gesagt, solche Sachen wie Videobearbeitung, Farben, Kontrast, Übergänge, als auch was jetzt die Handlung angeht. Wie gesagt, Anja und ich haben da ein Sahne-Drehbuch hingezaubert. Ja, es wird ein ganz, ganz schöner Teil mit einem ganz tollen spielerischen Highlight auch. Könnt ihr euch schon verraten, was wir spielen? Wenn ich es jetzt verrate, gibt es immer wieder Leute, die sagen, nee, das gucke ich nicht, das Spiel finde ich blöd, deshalb lasse ich das mal. Ja, wir werden lass mal eben auf den Kalender gucken. Scheiße, jetzt ist wieder, komme ich da nicht raus, weil mein Aufnahmeprogramm quasi das sperrt. Wir werden am Donnerstag in einer Woche werden wir Premiere an der Finterschule haben. Das ist schon Anfang Juni. Am Dienstag ist der 5.6., weil da ist ja das große Turnier von Sascha in Bremen. Das große Tischfußballturnier. Und am Donnerstag drauf, also am 7. Am 7.6. ist große Premiere an der Finterschule nach der 6. Stunde, also so um 5 nach 1. Da ist die Schule auch offen, da seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr aus der Gegend kommt. Hier meine Homies lokal, die auch immer irgendwie jetzt in Schleswig am Festival dabei waren und beim letzten Computervortrag irgendwie. Wenn ihr da Zeit habt, seid ihr alle herzlich eingeladen. Hier meine lokalen Community-Mitglieder. Ich weiß jetzt die Namen alle nicht, aber hier der Face, irgendwie der ist noch in meiner Hero Zero-Gilde. Der kommt aus Rothenburg. Dann gibt es immer so ein super nettes Pärchen, was da immer auftaucht. Die kommen, glaube ich, auch aus Rothenburg. Also, wenn ihr aus der Gegend hier kommt, habt ihr die Möglichkeit, ein paar Tage vor allen anderen Krümmer vs. the World 2 zu gucken. Wie gesagt, um 13 Uhr in der Finterschule oder kurz danach am 7.6. Ja? Da gibt es dann wieder die Premiere, da schneiden wir dann auch wieder Interviews zusammen und so. Und dann gibt es dann, keine Ahnung, ob es dann am Freitag oder wieder am Sonntag, gibt es das dann im Netz. Wird eine schöne Sache, ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Mittlerweile feiert es die ganze Schule irgendwie. Da gibt es auch Szenen im Video zu sehen. Also ist ein ganz großes Schulprojekt geworden. Und ja, wird eine tolle Sache, kann ich euch schon mal versprechen. Nicht nur das Filmplakat wird extrem gut. Ja, Liebe, ansonsten möchte ich euch von einem Traum erzählen, den ich habe mir extra auf meiner Liste aufgeschrieben. Es ist ja so, dass Träume immer so eine Sache sind. Ja, wenn man ich weiß nicht, das kennt ihr alle wahrscheinlich, wenn man aufwacht und geträumt hat, ist man total geflasht. Und je länger man von diesem Traum weg ist, desto mehr verschwindet so diese Faszination und irgendwann vergisst man ihn. Mich würde mal interessieren an die Mediziner oder an die Leute, die aus dem Bereich kommen, woran liegt es, dass man Träume vergisst? Das möchte ich mal wissen, ja. Also, wenn man zum Beispiel, es gibt ja auch so Ratschläge von Traumforschern, die sagen, es gibt ja da sehr viele Leute, die Träume interpretieren. Das soll ja so ein bisschen das Tor zur Seele sein. Ganz interessantes Thema, wie ich finde. So Traumdeutung und sowas ist ja auch, keine Ahnung, gibt es ganz viel Literatur zu und so weiter. Natürlich ist es immer mehr als, da wird immer sehr auf Symbolik geachtet, irgendwie, ja, das und das bedeutet das und das in dem Traum. Aber ich habe mir sagen lassen, ich habe mich da mal sehr reingelesen, das weiß ich noch. Und da heißt es, dass man sowas überhaupt nicht sagen kann, weil das von Person zu Person unterschiedliche Symbole sind. Wenn bei einem irgendwie, keine Ahnung, jemand aus den Augen blutet, hat das eine andere Bedeutung als bei jemand anders. Also, ne, das halt, man muss, um so einen Traum deuten zu können, muss man die Person auch kennen. Und dann, naja, wie gesagt, ist jetzt ein zu großes Thema. Mir geht es darum, mal zu wissen, vielleicht weiß das irgendjemand, woran liegt das, dass man Träume immer wieder so schnell vergisst. Und deshalb, das wollte ich auch gerade erzählen, sagen Traumdeuter immer, man soll so ein Buch neben dem mir in dem Bett liegen haben und direkt nach dem Traum alles aufschreiben. Weil man mehrere Stunden später das alles wieder vergessen hat. Ich habe auch fast das Gefühl, dass das so sein soll. Dass halt Träume schon mehr sind irgendwie als, warum träumen wir sonst? Ja, es ist ja eigentlich total unlogisch, warum wir träumen. Der Schlaf ist dazu da, irgendwie den Körper Energie wiederzubringen, sich zu akklimatisieren, sich auszuruhen und so weiter. Das ist ja alles Sinn. Aber warum wir träumen, das kann eigentlich so richtig keiner beantworten. Ja? Und das muss ja auch irgendwas, keine Ahnung. Von daher denke ich auch unsere Vorfahren haben ja den Träumen mal ganz, also gerade so, keine Ahnung, Indianerstämme oder so, sagen wir mal, von der Mythologie her affine Vorfahren oder Stämme oder was weiß ich, ihr wisst, was ich meine, haben da den Träumen ja unglaublich hohe Bedeutung zugemessen. Und von daher, ja, ich fall in eine völlig andere Schiene ab. Ich fange jetzt irgendwie so esoterisch an zu labern, will ich eigentlich gar nicht. Also, Frage an die Community, weiß das irgendjemand, warum der Körper oder warum wir dazu tendieren, unsere Träume zu vergessen? Das war die Frage. So, was ich jetzt erzählen wollte, ich habe Folgendes geträumt, liebe Community, und zwar hat mich meine Freundin verlassen. Strike. Nein, Quatsch. War ein Traum, war ein bisschen blöde irgendwie. Und ich habe dann, aufgrund dieser Tatsache, habe ich gesagt, so pass auf, ich will jetzt ein neues Leben anfangen irgendwie. Ich will jetzt irgendwie was Neues machen. Ich wandere jetzt aus in die USA. Ihr wisst ja, dass ich jetzt seit Chicago so einen USA-Tick habe irgendwie. Wir versuchen, wahrscheinlich wollen wir auch in den Herbstferien wieder in die USA. Mein Konrektor, mit dem ich auch golfe und zu dem ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, der hat in Boston studiert. Hat da Football gespielt, der Typ ist irgendwie 2 Meter breit, der ist ein richtig richtiges Monster, ja. Das steht auf seinem Visitenkarten übrigens auch, wie gesagt, super Typ. Und der hat in Boston studiert, da Football, College Football gespielt und der hat mir so viel Tolles von Boston erzählt, dass Boston nochmal eine Nummer schöner sein soll irgendwie. Gerade jetzt im Herbst irgendwie, diesen Spätsommer da. Und ja, deshalb fahren wir wahrscheinlich jetzt in den Herbstferien, versuchen wir billig irgendwas in Boston zu kriegen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps da für mich, ja, wenn ihr da irgendwie auch so Boston-Fans seid und es soll ja ganz viele geben, irgendwelche Tipps in Sachen Boston, wo ich mich da einquartiere, wo es da günstige Hotel gibt, was da besonders schön ist, schreibt mir mal, das hat mir in Chicago, eure Tipps haben mir da sehr geholfen, liebe Community, ja. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, also, ich habe geträumt, meine Freundin verlässt mich, ich war traurig, wollte irgendwie alles hinter mir lassen irgendwie und habe dann, und das finde ich eigentlich eine geile Idee, habe dann gesagt, ich bewerbe mich jetzt in den USA als Deutschlehrer. Und bin dann in die USA ausgewandert und habe da irgendwie dasselbe gemacht, was ich hier gemacht habe, nämlich irgendwie halbtags den Job als Deutschlehrer und das Gaming, meine Seiten weitergeführt irgendwie. Und das war echt ein cooler Traum, wo ich aufgewacht bin und gedacht habe, Mensch, das wäre eine geile Idee, da hätte ich ja Lust zu. Ja. Und das ist so eine Sache, die ich euch mal erzählen wollte, weil ich war sehr geflasht von dem Traum. Das kennt ihr alle. Manchmal hat man Träume, wacht man auf und sagt, what the fuck, ja. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Traum. Irgendwie so eine Sache, wo man sagt, das will ich nochmal machen irgendwann. Na, mal gucken, wie es weitergeht. Weil man weiß ja nie, ich fühle mich ja super wohl an dieser Schule hier. Und aber man weiß ja nie irgendwie, die Zeit ist so schnelllebig irgendwie, wenn, keine Ahnung, aus irgendwelchen unglücklichen Zufällen, ich, keine Ahnung, weil ihr wisst ja, dass jetzt gerade sehr viele geburtenschwache Jahrgänge kommen. Und wir als Oberschule ja momentan auch irgendwie bei uns politisch gibt es jetzt gerade ein Volksbegehren, nennt man das nicht, ich weiß nicht, so ein Bürgerentscheid darüber, ob wir vielleicht sogar eine Gesamtschule werden irgendwie und vielleicht sogar fünfgleisig oder dreispurig oder whatever. Und weil Oberstufe, wie gesagt, jetzt so wenig, weil da auch so viel Konkurrenz um uns rum ist, gerade jetzt hier auf dem Land und man weiß ja nie, irgendwie als Lehrer, ne, man hat zwar jetzt als Beamter seinen Job sicher, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte jetzt im Referendariat halt echt eine beschissene Schule, zwar mit echt coolen Schülern, ja, Gronau, Hildesheim, beziehungsweise Gronau an der Leine, super Leute, also super Schüler und super Menschen, aber mein Kollegium war halt super, sage ich hier ständig, aber war halt echt so sehr, sehr konservativ, so neue Medien sind der Teufel. Und auch so ein typisches Kollegium, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. So jeder lästert über den anderen im Hintergrund. Und das ist jetzt an der Finterschule halt komplett anders. Ne? Super Schulleiter, super Schulleitung, super Kollegium. Und sowas in Corona möchte ich halt nicht normal erleben. Und ich muss ehrlich sagen, dass wenn ich an so eine Schule kommen würde, versetzt werden würde, würde ich halt ernsthaft darüber nachdenken zu sagen, bewerbe ich mich woanders. Ja, und dann so ein Schritt in die USA. Da als Deutschlehrer und dann in einer schönen, auch irgendwie schön auf dem Land in irgendeiner Vorstadt, könnte ich mir halt echt vorstellen. Da muss natürlich die Frau mitspielen oder mich verlassen wahlweise, was sie aber natürlich nicht wird. aber ja, das wäre so ein Traum von mir. Schöne Sache irgendwie, dass man auch so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ne? Und durch so einen Traum so kriegt, Mensch, das wäre ja eine geile Sache. Wenn ihr sowas habt, schreibt mir eine Mail. Wenn ihr sagt, ich habe einen ganz tollen Traum gehabt von einer Sache, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, aber durch diesen Traum habe ich gesagt, ey, das musst du mal machen, keine Ahnung, Mount Everest besteigen oder was weiß ich was. Ja, Prost, liebe Community. Ich hab mir aufgewacht, habe mir das jetzt gerade aufgeschrieben, aber habe es mir direkt auf meine Podcast-Liste gesetzt, habe gesagt, das muss der Community erzählen. Vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen von euch, der sowas, der ausgewandert ist und sowas gemacht hat. Ich weiß zum Beispiel, dass Flopper ja für seinen Beruf ein Praktikum in Korea gemacht hat oder so. Vielleicht könnt ihr mir ja mal schreiben. Irgendwie habt ihr irgendwelche Auslandspraktika gemacht oder seid vielleicht sogar ausgewandert und macht jetzt, keine Ahnung, in Asien oder in den USA euren Job oder so. Würde mich echt total interessieren. Schreibt mir mal. Ja. Oder wenn ihr ein Schulleiter seid, ja, der in den USA eine geile Schule hat und ihr sagt, Mensch, den Stevino, den können wir doch brauchen hier. Ja. Wobei bei den Waffengesetzen, wenn du da eine 6 kriegst, kriegst du einen Kopfschuss, so nach dem Motto. Ja. Naja, ist ja nicht überall so, zum Glück. Außerdem könnte ich mir auch eine Wumme dann kaufen. Yay! Yeah. Motherfucker! Naja, lassen wir das. Ich schweife ab. Liebe Community, wir haben noch zwei große Themen. Ich habe mir jetzt vor Anja extra nicht so viele große Themen aufgeschrieben. Einfach weil, ich habe mir nicht so viele Themen aufgeschrieben, weil ich jetzt drei große Themen noch hatte. Das war das erste mit der Lehrer-USA-Sache um Träumen, wo ich auch so geringfügig abgeschweift bin. Das andere Thema ist der ESC von gestern. Ich habe gerade mit Anja das Segment aufgezeichnet, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich wollte noch mal ganz kurz mit so meine persönlichen Eindrücke euch schildern. Es ist das passiert, was eigentlich jedes Jahr passiert. Es ist unglaublich viel Scheiße zu hören. Die Scheiße ist meistens sogar vor uns am Ende. Es ist immer so, dass es zwei Arten von Musik gibt, finde ich. Da kann man wirklich ganz klar unterscheiden. Einmal so die bisschen orientalisch angehauchte und einmal die westliche Musik so. Und ich habe immer das Gefühl, dass die orientalische beim Grand Prix sehr viel mehr Stimmen sicher hat. Ja? Also allein schon durch ihre Nachbarländer und Staaten, die also auch diese Musik mögen. Und man sagt immer, das ist ja politisch und so weiter, aber einfach so denselben Musikgeschmack haben und deshalb einfach immer so grundsätzlich immer irgendwie ihre Punkte kriegen. Während, wenn so ein westlicher Song halt nicht so gut ist, der halt immer irgendwie diese sicheren Punkte halt nicht kriegt, ja. Türkei zum Beispiel, das ist das Beispiel, was ich jetzt nennen wollte. Ich liebe euch, liebe türkischstämmigen Deutschen und so weiter. Ihr wisst ja, ich komme Brim Grüppeling, Kollega und so, weißt du. Aber in diesem Falle fand ich dieses türkische Lied und seid mir nicht böse, aber ich fand es wirklich musikalische Umweltverschmutzung, unmelodisch, furchtbar gesungen, der Typ sah aus wie irgendwie Borat, ja, sah aus wie Sacha Baron Cohen, fand ich. Ich habe zuerst gedacht, geil, der hat sich in Grand Prix gemogelt für seinen neuen Film vielleicht, lustig. Das war so unmelodisch. Das war so Sprechgesang hingeschissen. Und das ist Siebter geworden, ein Platz vor Deutschland, ne? Und da, das ist immer so das, was mich am Grand Prix so aufregt. Deshalb nehme ich mir auch eigentlich jedes Jahr vor, die nicht mehr zu gucken. Weil wirklich so das allerschlimmste Lied des Abends meistens relativ weit vorne ist, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, ja. Ansonsten hat das dieses Jahr für mich sehr überschattet, dass die Schwedin überragend war. Ich habe einige von euch gelesen, die das nicht so fanden, irgendwie, ja, das ist immer, Musikgeschmack ist sehr, sehr subjektiv natürlich. Ich fand erstmal die Frau den Oberhammer, irgendwie, ich bin fast umgefallen, als ich die gesehen habe, irgendwie. Optisch war die sehr, sehr lecker. Wunderschöne Frau irgendwie. Das fand ich auch den großen Unterschied. Und ich habe es gerade auch schon bei Anja gesagt, oder ihr werdet es nachher hören, dass ich es nochmal sage. Die Performance passte halt hinten und vorne, fand ich. Das Gesamtpaket war einfach überragend stark und deshalb hat die auch mit so einem riesen Vorsprung gewonnen. Ich fand den Song gut. Ich fand die Frau, wie gesagt, anbetungswürdig. Und ich fand auch die Performance großartig. Da stimmte alles. Das Licht, ja, dass da nachher so ein Goldregen kam. Das Licht war so atmosphärisch, wie die Frau dann getanzt hat zu diesem Licht. So eine wunderschöne Frau, die dann so eine Mischung aus Tai Chi und Capoeira da tanzt. Zu dieser tollen Musik. Naja, toll, ich fand das Lied jetzt nicht überragend, aber schon okay und überdurchschnittlich, im Vergleich zu dem anderen zumindest. Aber dieses Gesamtpaket war halt einfach überragend. Und da muss ich sagen, Deutschland immer so, redet sich dann auch immer so ein, ja, wir machen so das ganz minimalistisch, bei uns soll die Musik im Vordergrund stehen. Ja, aber das funktioniert nicht. Wir sind beim Eurovision Song Contest, da muss es ein bisschen overpimped sein. Das ist auch Ziel der Veranstaltung, ja. Und ja, also Raab ist natürlich schon eine Belebung für die deutschen Beiträge mit seinen Aktionen immer. Aber den Einfluss, den er immer nimmt, finde ich persönlich nicht so gut. Also letztes Jahr fand ich es extrem daneben irgendwie, dass er bei Lena diesen Song ausgewählt hat. Ich glaube, dass Lena mit einem anderen Song aufgrund auch des Heimspiels und der Vorschusslorbeer, die sie durch ihren Sieg hatte, auch in Europa, sehr, sehr viel hätte besser abschneiden können. Aber das Lied einfach scheiße war und vor allen Dingen auch die ganze Performance einfach so Fremdschämen war mit diesen Damen, die da in diesen engen Suits da im Hintergrund getanzt haben, fand ich schon sehr befremdlich, ja. Und in diesem Falle auch wieder, ich weiß nicht, ob da Thomas D. da die Performance gemacht hat, das war wirklich einfach zu minimalistisch irgendwie. Und die Rehaugen von Thomas Lob haben halt auch nicht gereicht. Der Song war halt zwar okay, aber ich schrieb dann im Twitter gestern irgendwie Song völlig abgeschlagen, als ich den Twitter-Eintrag schrieb, da war der Song irgendwie jenseits der 20. Am Ende kamen dann viele westliche Juries noch oder westliche Punkte und dadurch hat er ein paar mal 10 Punkte gekriegt, ist er noch auf Platz 8 vorgeprescht und Platz 8 fand ich aufgrund der Performance auch und aufgrund der, wie gesagt, der Punkte, die wir nicht sicher haben im Gegensatz zu anderen Ländern, fand ich das außerordentlich gut, ja. Platz 8 ist aufgrund der Historie beim Grand Prix und der eben, weil wir nicht Punkte sicher haben und die uns immer erkämpfen müssen, eigentlich ganz okay. Für mich das Highlight des Abends war Anke Engelke. Ja, also neben Peter Urban, der wirklich sowas von Kult ist, der Typ, und es jedes Jahr schafft, mit seinen unglaublich trocken und sarkastisch vorgetragenen Kommentaren einfach so viele Lacher zu provozieren, was auch einfach, keine Ahnung, ich habe teilweise echt Tränen gelacht, will ich nicht sagen, aber wirklich extrem geschmunzelt, auch teilweise gelacht, wie er die Leute verarscht hat. Also Peter Urban wirklich Daumen hoch, überragend. Aber für mich der MVP des Abends war Anke Engelke, die auch von ganz Europa mit Lob überschüttet wurde. Nach ihrem Statement ist Twitter explodiert. Europa Trending oder ich weiß gar nicht, Trending Worldwide war Anke Engelke irgendwie oder Anke oder German Jury und sie ist gefeiert worden für ihren Beitrag. Und das völlig zu Recht, ja, weil sie die Einzige war, die sich getraut hat, ein politisches Statement zu geben in ihrem Jury-Statement, aber so charmant verpackt, dass ihr keiner böse war und auch keiner irgendwie sich richtig beleidigt fühlte. Aber es war so überragend, die Frau ist einfach so überragend. Anke Engelke, ich liebe dich, das möchte ich an dieser Stelle sagen, ja. Die Frau hat einfach so viel Klasse, das ist einfach der absolute Wahnsinn irgendwie. Also auch letztes Jahr war sie so toll als Host der ganzen Sache. Anke Engelke ist wirklich eine der Deutschen, auf die wir extrem stolz sein dürfen. Das möchte ich wirklich sagen an dieser Stelle. Der Hintergrund ist folgender. Aserbaidschan ist das eine Diktatur? Auf jeden Fall wird Aserbaidschan von einer Familie, geleitet ist das falsche Wort, aber regiert. Da was die Menschenrechte angeht und freie Wahlen und sowas, das gibt's da nicht. Die Presse, die jetzt in dieser Woche in Aserbaidschan war, ist teilweise kontrolliert worden, teilweise irgendwie durften die nicht frei berichten, es durften sehr viele Sachen nicht gezeigt werden, sehr viele Sachen nicht berichtet werden. Da gab es durchaus Ärger und so weiter und Anke Engelk hat gestern, ich übersetze das mal, Folgendes gesagt. Heute Abend konnte niemand für sein eigenes Land abstimmen, aber es ist gut, abstimmen zu können. Und es ist gut, eine Wahl zu haben. Viel Glück auf deiner Reise, Aserbaidschan. Europa beobachtet dich. Überragender Beitrag, wie ich finde. Sie hat das so charmant gebracht, dass, wie gesagt, keiner irgendwie, auch die Hosts lächelten, als sie das gesagt haben. Und ja, also sie hat, wie gesagt, Twitter ist explodiert. Sie hat so viel Lob dafür gekriegt. Ganz, ganz tolle Aussage, wie ich finde. Und ja, MVP, sehr, sehr, sehr geil. Anke Engelke, Dankeschön dafür. Finde ich ganz, ganz toll. Ich denke, das wird auch jeder von euch so sehen. Ja. Ansonsten Grand Prix, ja, das Übliche irgendwie. Die russischen Omas, oh, die waren so niedlich und toll und sehr viele Mitleidspunkte. Die Schweden welten über allen anderen. Ansonsten, was kann man noch erwähnen, was positiv war? Ich fand die Show jetzt nicht so toll wie letztes Jahr die aus Deutschland. Sehr charmant fand ich den Vorjahressieger vom letzten Jahr, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der am Anfang der Show auf Deutsch gesagt hat, der hat auch in Deutschland studiert, deshalb kann der gut Deutsch, hat er auf Deutsch gesagt, vielen Dank Deutschland für die grandiose Show im letzten Jahr, für das Spektakel hat er sogar gesagt. Von daher, vielen Dank dafür, fand ich toll. Und ansonsten, ich fand dieses Jahr nicht so spektakulär wie letztes Jahr. Auch von den Beiträgen her war viel Leerlauf dabei und ich fand jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das fand ich extrem gut. Ja. Lass mich mal überlegen, war irgendwas, was ich noch sehr gut fand. Ungarn fand ich sehr gut. Die waren aber auch relativ weit hinten, glaube ich. Ansonsten UK mit Engelbert, bitte. Der war, glaube ich, ganz weit hinten, um 4 Punkte oder so. Keine Ahnung. War wieder eine schöne Veranstaltung, wie ich finde. Jedes Jahr ist bei uns Familientradition, ich habe es ja letztes Jahr schon erzählt. Auch wenn man sich jedes Jahr ärgert. Dieses Jahr fand ich es nicht so schlimm, wie gesagt, weil die tolle Schwedin gewonnen hat. Und ja, eine schöne Sache. Schreibt mal eure Meinung dazu. Wie gesagt, mit Anja rede ich gleich auch noch ein bisschen drüber. Und Jedward, ja, ich habe es gestern im Twitter geschrieben, das ist nur ein Zitat. Ja, wer Jedward gut findet, der masturbiert auch zu Modern Talking Videos. Discuss. Ja, ihr Lieben, ansonsten Diablo 3. Ganz, ganz interessantes Thema in dieser Zeit. Ich weiß, dass viele jetzt auf dieses mein Statement da warten, irgendwie, weil es gab ja auch auf Just Gaming viele Diskussionen darüber. Grimtox, sehr umstritten irgendwie. Ich will gar nicht jetzt über Grimtox unken irgendwie. Der hat ja beim letzten Mal auf die Kritik schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, komisch reagiert und so weiter. Irgendwie, das ist auch in diesem Falle, ich neige selber dazu, Kritik immer sehr persönlich zu nehmen. Aber es ist ja so, dass ich in diesem Falle mehr seinen Beitrag kritisiert habe als ihn als Person irgendwie. Von daher möchte ich das nochmal sagen, dass er es mir vielleicht auch nicht krumm nimmt irgendwie. Ich fand seinen zweiten Beitrag, den er auf Just Gaming geschrieben hat, fast noch schlimmer als den ersten. Die Gründe dafür sind, dass es so ein bisschen so aussah irgendwie von wegen, ich fühle mich jetzt so getroffen durch die Kritik des ersten Beitrages, dass ich jetzt noch was Zweites schreiben muss irgendwie, um das noch weiter auszuführen und zu begründen. Und die Argumente, die er da gebracht hat, sind noch weiter an den Haaren herbeigezogen. Also es klang echt so, ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen, um irgendwie meinen ersten Beitrag zu ja, wie soll ich sagen, zu unterstreichen oder besser zu begründen. Und er vergleicht halt zum Beispiel Diablo 3 mit Dantes Inferno, was einfach ein Scherz ist. Ja, also das ist einfach, ich tue mich sehr schwer mit dem Wort lächerlich, aber naja. Der große Unterschied zu Dantes Inferno, wo er behauptet, der Wiederspielwert sei sehr viel größer, ist der, dass Dantes Inferno halt keinerlei, also da geht es um die Story und vor allen Dingen, er hat da Itemisierung und Bosse und Herausforderungen keinerlei Bedeutung. Das Spiel, die Waffen hat man irgendwann freigeschaltet und man hat alles. Und dann, ja, ist das Thema erledigt. Während bei Diablo 3, man, wenn man normal durchgespielt hat, noch nicht alle Spells und alle Waffen hat und auch noch nicht die Mega-Items, ja. Von daher sind die verschiedenen Schwierigkeitsgrade Teil des Spiels, ja. Das heißt auch mit WoW, immer dieses Jahr, ich spiele auch bei WoW keine Hard-Modes, hinkt der Vergleich auch sehr, weil bei WoW gab es auch ohne Hard-Modes. Und bei WoW hat man, auch wenn man den Normal-Modus spielt, hat man schon alle Spells. Ja, das heißt, der einzige Unterschied besteht darin, dass der Boss schwieriger ist. Ja? Und bei Diablo 3, und das war schon immer so, und wenn man Diablo 2 und Diablo 1 gespielt hat, weiß man das auch. Das ist jetzt kein Flame in Richtung irgendwie, ja, wer Diablo 2 und Diablo 1 nicht gespielt hat, darf jetzt nicht mitreden, sondern Diablo 3 ist das, was Diablo 1 und 2 auch waren. Es ist die reinste Form von Diablo. Es ist das Spielkonzept hundertprozentig übernommen worden. Und das ist einfach so, dass, wenn man normal durchgespielt hat, das Spiel noch nicht fertig hat. Ganz einfach, weil man nicht alle Spells hat, man hat nicht die extremen Waffen, man hat seinen Charakter noch nicht fertig entwickelt und das ist das Konzept von Diablo 3. Das heißt, deshalb kann man Diablo 3 auch nur schwer mit anderen Action-RPGs vergleichen, weil da andere Sachen im Vordergrund stehen und nicht die Charakterentwicklung und die Itemisierung. Ja, ganz einfach. Ich hoffe, ich habe das jetzt so einfach formuliert wie möglich. Diablo 3 macht meiner Ansicht nach einen extremen Fehler, zumindest momentan. Ich bin mir hundertprozentig sicher, liebe Community, dass Diablo 3 in naher Zukunft und naher, weiß ich nicht, wie wichtig es Blizzard ist, ein extrem gutes Spiel werden wird. Diablo 2 war von Anfang an auch nicht perfekt. Diablo 2 ist erst richtig gut geworden nach dem Add-on, wie ich finde. Es gab bei Diablo 2 auch am Anfang ein paar Probleme, die nicht so gravierend waren wie jetzt bei Diablo 3. Meiner Meinung nach hat Blizzard sich ein bisschen selbst ins Knie ... Das liegt vor allen Dingen nicht daran, dass Diablo 3 kein gutes Spiel ist. Ich finde es ziemlich erbärmlich, dass sich jetzt viele Leute hinstellen und ihr Fähnchen in den Wind ausrichten und sagen, ja, jetzt, wo ich im Inferno-Modus spiele oder hinten raus bin und das nicht schaffe, würde ich von meiner anfänglichen Meinung abrücken und dem Spiel auch weniger als 90% geben. Man muss, finde ich, unterscheiden zwischen, ich gebe dem Spiel die und die Note, weil ich jetzt in Inferno ein paar Mal sterbe, gebe ich dem irgendwie 10% weniger. Das Spielgefühl und ich finde auch die Bewertungsgrundlage für ein Computerspiel kann man nicht davon abhängig machen, irgendwie, weil jetzt im höchsten Schwierigkeitsgrad ganz am Ende es zu schwer ist oder nicht schaffbar ist oder ich zu oft sterbe. Das finde ich nicht fair gegenüber dem Spiel. Fakt ist, Diablo 3 ist ein Diablo-Spiel, ist vom Spielprinzip her genau das, was die Vorgänger sind. Diablo 3 ist großartig designt, atmosphärisch hundertprozentig über allen anderen Spielen, die ich in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren gespielt habe. Die Mechanik, das Spielgefühl, das Charakterhandling steht über all dem, was andere Spieleentwickler rausbringen. Das muss man einfach mal so sagen, ja. Der Frustfaktor ist momentan in der Community extrem hoch, weil der Inferno-Modus extrem schwer ist. Das muss man einfach sagen. Blizzard, und jetzt komme ich mal zur Kritik. Und die Kritik ist momentan extrem allgegenwärtig. Ich habe fast das Gefühl, das ist nur eine persönliche Annahme, liebe Community, dass bei Diablo 3 momentan, also meine Hauptkritik ist zum einen, das ist auch das, was ich in der letzten Woche gesagt habe, das Soziale haben sie total vernachlässigt. Ich gehe aber davon aus, dass man das noch einbauen wird. Ich gehe auch davon aus, dass Blizzard so schlau ist, auch wenn sie jetzt so viele Spiele verkauft haben und es eigentlich nicht müssen, weil sie die Spiele schon verkauft haben, dass Blizzard auf ihren Ruf extrem viel Wert legt und das noch balanced oder das noch hinkriegt in kommenden Patches. In der Gaming-Szene ist es nun mal so, dass der Name alles ist und wenn man es versäumt, das hinzukriegen und die Community zu verärgern, und das hat man mit WoW schon teilweise sehr gemacht jetzt am Ende, dass man dann ganz schnell unten durch ist irgendwie. Und diesen Königsstatus, den Blizzard jetzt in den letzten Jahren sich erarbeitet hat, den will man auch irgendwie halten. Ich bin mir sicher, dass da noch was kommt. Also, zurück zur Kritik. Habe ich auch in den letzten Sendungen von Late Game gesagt, das Soziale ist eine totale Katastrophe. Das heißt, um mit jemandem richtig irgendwie, also es gibt sowieso keinen Gilden-Support, keinen Gilden-Chat, man kann nicht vernünftig mit den Leuten reden. Man muss mit jemandem, um sich mit jemandem unterhalten zu können, muss man ihn auf die Freundesliste nehmen, quasi auf die, wie nennt man das, auf die Friends-ID-List und so weiter. Und das möchte ich, wie gesagt, nicht bei jedem. Sowas wie ein Gilden-Support oder ein Gilden-Chat, wo man mit seinen Homies richtig reden könnte jederzeit, das finde ich, das ist heutzutage für so ein Spiel einfach Pflicht, für ein Online-Spiel. Das ist einfach eine Farce, dass das nicht drin ist. Ja? Das lässt einen sehr viel miteinander vermissen. Es gibt viele Online-Spiele, die daraus ihre Langzeitmotivation zehren, nämlich mit den Leuten, mit denen man spielt. Ja, und man kann nur zu viel spielen, von daher fehlt das sehr, ja. Der zweite große Punkt ist die Items. Die Drop-Raten sind eine Farce. Ich habe sehr das Gefühl, und das ist jetzt eine persönliche Annahme, dass Blizzard momentan die Drop-Rate extrem niedrig hält von diesen überkrassen Items, weil sie an den Verkauf der Items mitverdienen wollen. Ja, das ist wieder das übliche Blizzard Cash Cow. Das ist meine persönliche Annahme, dass sie sagen, wir lassen jetzt so lange nicht die geilen Items in Massen droppen, bis das Real Money Auktionshaus da ist. Weil wenn das da ist und die Leute verkaufen den Scheiß, dann verdienen wir mit. Ansonsten verstehe ich die gesamte Itemisierung von Blizzard momentan 0,0. Vor allen Dingen, weil die Itemisierung ein Hauptaspekt des Spiels ist. Ja? Und auch ein Grund für Langzeitmotivation. Ich gucke mir tagtäglich im AHA die besten Legendaries an. Die besten Legendaries, so Sachen, denen man in Diablo 2 und 1 monatelang hinterhergelaufen ist, was so das große Ziel war. Zum Beispiel eine Windforce zu bekommen für seine Amazone, den Überbogen. Ich habe den jetzt mal im Aktionssatz mehrmals gesehen. Natürlich gibt es den unterschiedlichen Ausführungen, aber ich habe noch nicht einen Bogen gesehen, eine Windforce, die ich anziehen würde. Und ich habe eine blaue, also eine Magic-blaue Armbrust momentan. Ja? Und da kann keine Windforce standhalten im direkten Vergleich. Also warum nimmt man die besten Waffen im Spiel, die besten Legendaries heißen die, ja, und macht die schlechter als magische Waffen, als blaue Waffen. Für mich unverständlich. Unverständlich. Man beraubt dem Spiel dadurch unglaublich Langzeitmotivation. Die besten Items sind gelbe Items, Rares. Ja? Finde ich. Und auch die Sets. Ja? Was haben wir irgendwie in Diablo 2 daran gefarmt, irgendwie das, zum Beispiel das Tarasha-Set komplett zu bekommen oder so? Weil wir doch noch diesen speziellen optischen Bonus hatten. Die Sets sind ein Scherz. Man kann ab und zu mal einen Teil anziehen, was Sinn macht. Aber gute gelbe schießen die weg, ja? Warum soll ich, also das muss man balancen, das geht nicht. Also das ist die Hauptmotivation für Diablo, die Items, die Itemisierung. Und wenn man das so verkackt, warum soll ich das Spiel spielen, ja? Ansonsten vielleicht die Hauptkritik der Inferno-Modus momentan. Da weinen sehr, sehr viele Leute rum, gerade die Foren sind voll davon. Auch hier muss man sagen, dass Blizzard sehr seinen Content momentan blockt. Der Frustfaktor ist im Inferno-Modus ziemlich groß. Was einfach daran liegt, dass man, dass es einfach pickepacke schwer ist. Natürlich stellen sich viele Leute in die Foren und sagen, hör doch mal auf zu weinen, irgendwie, wenn du Skill hättest, würdest du es schaffen. Es ist so, dass Akt 1 Farmstatus ist. Ja, da kann man schön immer wieder abfarmen. Ich glaube, auch mit jeder Klasse gelingt das einigermaßen. Nur will ich das, ja? Und vor allen Dingen, warum? Also, immer wieder Akt 1 abzufarmen, wo teilweise noch nicht die ganz krassen 60er Rares droppen, wo man wirklich viel Glück haben muss, motiviert mich jetzt auch nicht so, das zu machen. Ab Akt 2, ich sag nur die Wespen am Anfang in Akt 2, gerade die Packs, holla die Waldfee, ja. Ätzend. Wirklich ätzend. Ja, vor allen Dingen, ich bin gestern mit Cookie und Doc unterwegs gewesen. Da ist wirklich, selbst Cookie irgendwie, der unglaublich gut equipped ist als Tankmonk, ist dann One-Hit. Ja. Das heißt, unsere Taktik so von wegen, wir stellen jemanden nach vorne, der tankt die ganzen und wir können sie von hinten weg snipern, funktioniert halt nicht mehr. Ich habe heute in einem Custom-Game mit jemandem gespielt. Das war eine Vierergruppe. Ich werde morgen ein Video releasen, wo man einmal ich habe gestern mit Cookie und Doc Belial im Koop-Modus in Inferno gekillt, wo wir wirklich einen halben Tag dran gearbeitet haben. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil das wie so ein WoW-Encounter war, mit dem wir uns nach und nach taktisch erarbeitet haben. Das war spielerisch und motivationstechnisch das Highlight in Diablo 2. Die Bosse machen halt auch Spaß. Die sind halt pickepacke schwer. Zumindest die einmal zu killen. Zu farmen ist das auch unerträglich, ja. Ich habe heute in der Gruppe gespielt und da hatte ich, das ist halt auch das Spannende, jetzt irgendwie Taktik zu finden, wie man das den vielleicht schafft, aber da hatte ich einen ganz coolen Tankmonk, der die immer genockbackt hat und sie gestunt hat und das ging auch wieder ganz gut eine Zeit lang, ja. Aber sobald dann die Packs kommen, ist dieses Spiel halt einfach Frust pur. Und das kann mir auch niemand erzählen. Selbst die derbsten Skiller, die sich so geil fühlen und sagen, das ist alles easy shit für uns, kein Problem, die schaffen das auch nicht. Ja? Die können sich jetzt 100 Mal in die Comments stellen und sagen, wir schaffen das. Ich habe mit wirklich ganz vielen verschiedenen Leuten geschrieben, mit Leuten, die unglaublich gutes Equip haben. In Inferno Mode ab Akt 2 stirbt man halt an den Packs extrem oft. Es ist sehr, 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 sehr Quälerei, die zu machen. Was man machen kann, Kungen hat sie jetzt ja, oder Athene, die feiern sich für ihre World-First-Kills. Die haben es so gemacht, die haben einfach die Packs, die nervigen Packs, gequittet und haben sich jeweils bis zu den Questmobs durchgestorben oder durchgeschlängelt und haben dann nur die Bosse gemacht. Das kann man machen, ja. Und irgendwann hat man sie auch down, wenn man gut als Team spielt. Irgendwie alleine ist es sowieso leichter, zumindest für Demon Hunter und Mages. Im Koop, wie gesagt, wir haben es gestern in ein Dreier-Team gelegt. Das war hat echt Bock gemacht, war aber, wie gesagt, extrem schwer. Und das ist halt das Problem, ja. Und ich habe vor dem Nerf, ihr habt es ja mitgekriegt, in der Woche sind Mage und Demon Hunter ziemlich genervt worden, wie ich finde. Das deutet halt sehr darauf hin, dass Blizzard seinen Content blocken will. Aber ich weiß nicht, ob ihnen die Weitsicht fehlt oder ob sie mit allen Mitteln den Content blocken wollen, aber sie berauben der Community da schon sehr viel Spaß und legen uns sehr viel Frust auf. Also warum? Ich muss ehrlich sagen, dass nach gestern ich jetzt heute überhaupt keine Lust mehr hatte, Diablo zu spielen. Was soll ich jetzt machen? Also weiter Akt 1 abfarmen, bis irgendwie mal ein Balance-Patch kommt. Pro gelbes Pack stirbt man zwischen 10 und 20 Mal, bevor man es down hat. Das macht einfach keinen Spaß, ja? Also natürlich kriege ich es irgendwann down. Natürlich kann ich mich da zu den Bossen durchsterben, aber macht das Spaß? Will man das machen langfristig? Nein, will man nicht. Der Inferno-Modus macht einfach keinen Spaß. Ob man es jetzt schafft mit vermeintlichen Skill, wenn man so ein krasser Typ ist oder sich durchstirbt oder was, whatever, es macht halt einfach keinen Spaß. Und da muss Blizzard ansetzen. Und Blizzard weiß, was die Leute wollen. Und Blizzard weiß, dass die Leute das momentan keinen Spaß macht. Und stattdessen nerfen sie den Demon Hunter und nerfen den Wizard. Anstatt das einzig Richtige zu machen und nicht die beiden Klassen zu nerfen, sondern den Mönch und den Barbar zu buffen, ja? Damit das schaffbar ist, ja? Ich verstehe auch nicht, man bricht sich doch keinen Zacken aus der Krone. Was ist denn das Problem, dass man Inferno schafft, wenn man gut zusammenspielt und eingespielt ist? Ich verstehe das Problem nicht. Also, keine Ahnung, wir sind ja nicht bei WoW, wo man Content blocken muss. Ja, das ist ja auch der Sinn des Diablo, von Diablo immer gewesen, auch den schweren Content zu schaffen und immer wieder zu runnen und gute Items zu bekommen. Was bringt es Blizzard denn, wenn sie den Content jetzt blocken, ja, und den Frustfaktor 100 Mal erhöhen? Ja? So von wegen, wir wollen die besten Items blocken, bis das Real Money Auktionshaus da ist? Für mich absolut unverständlich und das ist auch meine Hauptkritik momentan im Spiel. Diablo 3 ist trotzdem ein extrem gutes Spiel. Ja, es ist halt einfach nur noch nicht richtig getuned. Ob man dafür jetzt Punkte abziehen oder Prozent abziehen will, das muss jeder von euch wissen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn das Spiel einmal fertig ist oder fertig gepatcht ist und die PvP-Arenen drin sind und die Inferno richtig getuned ist und das erste oder zweite Add-on kommt, dass das Spiel so gut wird wie Diablo 2. Ja, von daher werden wir auch an unserer Diablo-Seite festhalten und sie weiter ausbauen für euch mit Guides und auch weiter supporten und ich werde das Spiel auch weiter spielen. Nicht mehr so ekstatisch wie in den letzten Wochen, aber auf jeden Fall weiter zocken, ja. Ich bin so ein bisschen traurig, weil viele schon gequittet haben. Ich weiß nicht, ob die auch sagen, ich finde das gut und warte irgendwie, bis Blizzard seinen Job vernünftig macht und es gebalanced hat. Kann ich nicht sagen, aber am Anfang, das fand ich sehr, sehr schön, war meine ganze Friendlist wieder on, hat es zahlreich gezockt. Aber das ist jetzt so ein bisschen, also viele haben schon aus Frust, glaube ich, gequittet einfach. Pox ist auch nicht mehr so on. Swald sehe ich gar nicht mehr online. Maldrick nur ab und zu, der spielt Barbar, der ist sehr gefrustet, konnte sich auch heute auf Just Diablo lesen, ist auch klar, weil Barb meiner Ansicht nach mit Abstand die schlechteste Klasse ist momentan. Ja, und deshalb ist das so ein bisschen schade, weil ich meine, das zeigt uns jetzt erst wie Tor, wenn die Leute einmal weg sind irgendwie und das Spiel einmal tot ist, ist es schwierig, die Leute wieder zurückzubekommen. Also wir werden wahrscheinlich auch jetzt zeitnah unsere SWTOR-Seite dicht machen im Just Network, weil einfach das Spiel vollkommen tot ist. Ja. Ja, ich kriege immer viele Demon Hunter-Fragen. Ich bin wirklich, was in Demon Hunter geht, echt auf dem neuesten Stand, weil ich sehr viele Foren lese und die Klasse wirklich enthusiastisch spiele. Ich werde morgen, wie gesagt, einen Guide wieder veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob ich ihn Hunter-Talk wieder nenne oder Hunter-Guide Teil 2. Darin wird es auf jeden Fall mal eine neue Skillung geben, die nach dem Nerf jetzt entstanden ist, wo ich sehr gut erkläre, wie man trotzdem noch ganz gut Damage fährt und trotzdem noch länger überlebt. Ansonsten gibt's da unser Kill-Video von Belial im Koop zu sehen, also ein kleiner Belial-Guide im Inferno-Mode, wo ich euch erkläre, wie man da stehen muss und was man machen sollte, um da zu überleben, weil der ist wirklich echt krass, der Boss. Und dann werde ich euch so ein bisschen das Spiel zeigen, wie man in Inferno zumindest spielen kann. Sterben wird man immer, aber Da hatten wir einen sehr, sehr guten Monk dabei, der, werde ich euch zeigen morgen alles. Also da gibt's morgen ein Video darüber. Und ja, das soll es für Diablo heute erstmal gewesen sein, für Diablo 3. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Comments schreiben. Viele werden das anders sehen, das ist nun mal so, und werden sagen, ach, Inferno ist nicht so schwer und so weiter, die Oberskiller, natürlich, klar. Ich kenne keinen, der Inferno momentan spielt und die Packs locker schafft. Das gibt, also, ist für mich, wäre einfach eine Farce, das auch zu behaupten. Weil jeden, den ich gesehen habe, der stirbt, wie gesagt, da 10 bis 20 Mal dran pro Pack. Das ist einfach so, ja, kann man noch so gut spielen und noch so gut die Gruppe aufeinander abstimmen. Das zu Diablo 3, wie gesagt, also die Kritik ist durchaus berechtigt. Es gibt da momentan einiges zu kritisieren. Was aber alles meiner Ansicht nach keine Sachen sind, die man nicht balancen könnte. Und von daher würde ich das Spiel immer noch weit über 90% bewerten. Ist einfach so. Viele von euch sehen das anders. Muss ich mitleben. Und ihr müsst damit leben, dass ich das so sehe. Ja? Auch wenn sich viele damit von euch schwer tun. Wie schon immer war. Ja? Wir machen jetzt den Part mit der lieben Anja. Und da sind zwei richtig interessante Leserbriefe diesmal dabei. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Und danach gibt es noch einen coolen Beitrag wieder von Matthias. Und ja, ich melde mich nach Sandra, die hat was gesagt, nach Anja wieder und vor Matthias. Also bis gleich.
So, ihr Lieben, es ist Sonntag. Das Wetter ist noch gut in Deutschland. Sogar extrem gut. Und wir Vollidioten sitzen vorm Rechner. Aber ich zum Glück nicht alleine. Die Anja ist auch wieder da. Und ich sage erstmal wunderschönen Sonntag, liebe Anja.
Wunderschönen Sonntag, lieber Steve, und hallo Community.
Ja, ihr Lieben, bevor wir zu den allsonntäglichen Leserbriefen kommen, ganz kurz einen Vorschlag der Community, den wir gerne aufnehmen möchten, und auch eine Art Aufruf an euch. Anja, magst du das erzählen?
Ja, ich mag das gerne erzählen. Und zwar haben wir Post bekommen von der lieben Christiane. Die hat uns geschrieben und hat uns halt einen ganz tollen Vorschlag gemacht. Ich glaube, ich lese die Mail mal ganz kurz vor, dann wisst ihr auch, worum es direkt geht. Und zwar hat sie geschrieben: Liebe Anja, lieber Steve, in letzter Zeit wurde ja im Podcast öfter das Thema aufgegriffen, dass man sich über die Kleinigkeiten im Leben freuen soll, die einem jeden Tag begegnen. Und einmal hat sich einer im Leserbrief bemüht, einige dieser Kleinigkeiten aufzuzählen. Ich dachte, das ist vielleicht einerseits eine gute Idee, anderen zu helfen bzw. ihren Blick zu erweitern. Und andererseits würde es dir die Möglichkeit geben, deine Community noch besser kennenzulernen. Man könnte doch daraus eine Serie im Podcast machen, schlägt sie weiterhin vor. Also könnten dir einige Community-Mitglieder kurze Audio-Files oder E-Mails schicken, wobei Audio-Files sicher schöner wären, in denen sie kurz über die Kleinigkeiten im Leben erzählen, die sie glücklich machen. Ja, und das fand ich einfach eine total super Idee. So alles in allem.
Ja, Aufruf, liebe Community.
Genau,
Audio-Files Aufruf. Einschicken. Ja, die Frage ist natürlich, dann nicht so anonym und unpersönlich, also das heißt unpersönlich ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man dann selbst so ein Audio-File einschicken muss, ist es vielleicht doch nochmal eine,
wie nennt man das? Überwindung?
Überwindung, genau, und aber trotzdem, liebe Leute, schickt uns eure Audio-Files, irgendwie, was macht euch, die Kleinigkeiten, die euch im Leben glücklich machen, erzählt uns ein bisschen von euch. Könnt ihr entweder der Anja oder mir schicken, vielleicht in diesem Fall besser mir, weil ich das natürlich dann in meine Files mit reinschneiden muss und Anja müsste mir das dann immer schicken, teilweise sind die Files ja relativ groß, also auch wenn ihr die Anja lieber mögt als mich, was ich absolut nachvollziehen kann, schickt ihr doch trotzdem die Files, divinio@justnetwork.eu, und wir hauen uns die dann im nächsten Podcast rein.
Ja, finde ich auch eine super Idee. Und falls ihr nicht aufnehmen wollt und es stattdessen lieber per Mail schicken wollt, könnt ihr das natürlich auch machen an die bekannten Adressen, die gerade genannt wurde, oder natürlich an just.anja@gmx.de.
Anja, es sind wieder heute zwei Leserbriefe bei dir eingetrudelt. Irgendwie schreiben die Leute nur noch dir, was ich ebenfalls gut verstehen kann. Und mit welchem wollen wir denn anfangen? Wir haben wieder zwei ganz spannende, wie ich finde.
Ich würde gerne mal gucken, mit welchem ich anfangen möchte. Ich möchte gerne mit dem Simon anfangen.
Sehr lang, ne?
Wollen wir
den zusammenfassen oder willst du den vorlesen?
Den würde ich gerne einmal ganz vorlesen. Dafür fassen wir den anderen, glaube ich, einmal zusammen, weil ich fand den extrem spannend, diesen Brief. Gut. Und zwar schreibt der Simon: Hallo Anja, hallo Steve, mein Name ist Simon und es geht mir wirklich nicht wirklich gut. Zu Anfang mag dieser Brief sicher wie all die anderen, ich traue mich nicht, sie anzusprechen, ich zock zu viel oder ich habe keine Freunde, Leserbriefe wirken. Allerdings ist es doch anders und nicht einfach, daher hoffe ich auf eure Hilfe. Zu mir: Ich bin 17 Jahre alt und besuche ein Gymnasium mit etwa 1000 Schülern. Aufgrund einer sozialen Phobie vor circa einem Jahr war ich 3 Monate lang jeweils bis nachmittags in einer psychiatrischen Kinder- und Jugendklinik. Das ist ja schon echt heftig mit 17, dachte ich mir. Kurz gesagt, ich habe es auch geschafft, meine Angst zu besiegen. Glückwunsch dazu und kann wieder die Schule besuchen. Ich habe das Jahr wiederholen müssen, okay, habe dafür aber eine richtig tolle Klasse gefunden, bei der ich mich wohlfühle. Aktuell bin ich also erneut in die EPH, also in die Einführungsphase, zum Jahrgang 11 quasi gekommen. Man könnte meinen, ich hätte nicht mehr Glück haben können mit diesem glimpflichen Verlauf und meiner neuen Klasse. Doch so ist es nicht. Während meiner Therapie gegen die Angst hat sich eine Depression entwickelt. Klar, wer sich jeden Tag Todesängsten stellen muss, beginnt zu zweifeln, warum er dies tut, stellt Fragen an das Leben etc. Diese weitaus schlimmere Krankheit wurde größtenteils unter den Tisch gekehrt, da man mich nach 3 Monaten aufgrund der Krankenkasse entlassen musste. Mit oder eher trotz einer ambulanten psychologischen Therapie schaffe ich trotz vieler Fehlstunden mehr oder weniger die Schule zu besuchen. Wie ihr es schon beide sagtet, ist es wichtig, etwas zu haben, worauf man sich freut. Dank meiner Antidepressiva freue ich mich über gutes Wetter. Ich habe mich auf Battlefield 3 gefreut, auf Diablo 3 und im Moment freue ich mich auf ein Treffen mit ihr. Ein süßes Mädchen, die in diesem Jahr auf meine Schule gewechselt ist, gibt mir Hoffnung, das Leben zu lieben, macht mir aber auch große Sorgen und lässt mich grübeln. Ich sehe sie an 3 Tagen in der Schule. Wir haben immer mal wieder kurz gequatscht und haben ähnliche Interessen. So habe ich erfahren, dass sie sich für Skyrim interessiert, einen Dota-Klon spielt, WoW hat sie auch mal gespielt. Skyrim, genau. Ich habe mich getraut, sie nach Skype zu fragen und dort haben wir ein paar Gemeinsamkeiten herausgefunden. Das ist so süß. So kann sie mit Alkohol überhaupt nichts anfangen, so wie ich. Wir beide zeichnen gern und so haben wir uns zum letzten Wochenende verabredet, dass sie mir beibringt, wie man mit einem Zeichentablet arbeitet. Wie sollte es anders sein, passierte nichts. Obwohl sie sich melden wollte, kam keine Antwort. Blöd, dass ich nicht nach einer Handynummer gefragt habe. Allerdings sehen und reden wir immer nur ein paar Minuten vor den Unterrichtsstunden, da man sonst nie Ruhe hat. Ich hätte es daher für zu aufdringlich empfunden, für eine Art beginnende Kumpel-Hobby-Freizeitgeschichte nach ihrer Handynummer zu fragen. Nachdem ich 2 Tage lang gegrübelt habe, was ich nur falsch gemacht habe, soziale Angst und Depression, siehe unten, kam die Ausrede, das Internet hätte bei ihr Probleme gemacht. Wir haben uns dann darauf geeinigt, uns an diesem Wochenende zu treffen. Was das Ganze für mich schwierig macht, ist, dass ich wegen meiner Vorgeschichte sehr viel nachdenke und schnell ins pessimistische Grübeln verfalle und generell sehr unsicher bin. Ganze kommt aus der indirekten Erziehung, aber die Ursache spielt keine Rolle. Im Grunde scheue ich mich nicht, sie anzusprechen, aber denke über alles nach. Beispielsweise habe ich mich mit ihr vor einer Unterrichtsstunde unterhalten wollen. Wir saßen im Klassenraum nebeneinander. Ich habe sie angesprochen, aber sie hat sich nie zu mir gedreht. Kaum einer würde sich daran aufhängen, aber mir geht dabei so viele Möglichkeiten durch den Kopf. Sieht sie mich nicht an, weil ich so hässlich bin? Findet sie es peinlich, dass ich neben ihr sitzen muss? Warum sieht sie mich, aber grüßt häufig nicht? Warum gibt sie zu, dass sie WoW gespielt hat, tut sich aber sonst so schwer, noch andere Namen zu nennen? WoW gespielt zu haben, ist ja schon fast eine Schande in der Gesellschaft, merkte er dann noch an. Aber nicht nur bei der aber nicht nur bei komischen Reaktionen von ihr fühle ich mich unwohl. Wenn ich durch die Flure gehe und angeschaut werde, werde ich schon verunsichert. Bin ich so hässlich? Lästern sie über mich? Das führt dazu, dass ich mir zumindest denke, unruhig und mit krummen Rücken zu gehen. Wo mich andere vielleicht mal nur so ansehen, kommt es mir so vor, als wäre ich eine komische Gestalt. Vielleicht bin ich das ja auch. Ich komme mir selbst hässlich vor, weil mich einige auch ignorieren. Allerdings bin ich noch unsicherer, weil ich auch eine hübsche Freundin gehabt haben könnte. Aber da kam die Krankheit ins Spiel. Anyway, ich bin mir total unsicher bei meinem körperlichen Erscheinungsbild sowie der Kleidung aufgrund solcher Reaktionen und weil ich keine Ahnung von Mode habe. So zupfe ich zum Beispiel auch häufig an meiner Kleidung rum und bin mit Hosen sehr unsicher, da sie nicht schlabbern sollen, aber gerade die kürzeren jetzt im Sommer auch nicht ganz viel abzeichnen sollen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir verstehen dich. Ich fühle mich auch so immer schon angestarrt. Das Ganze verunsichert mich immer mehr. Dazu kommt noch, dass ich es länger nicht mehr in der Schule aushalte und mir daher bald was anderes suchen muss. Ich mache mir also jetzt schon Sorgen, dass selbst wenn es mit ihr klappen würde, die Beziehung dadurch wieder kaputt gehen könnte. Wenn ich sie bei meiner Ausbildung immer nur kurz sehe, weil ich wenig Zeit hätte. Auch habe ich keine Ahnung, was ich einmal mache. So, noch einmal zu ihr. Wie soll ich ihr Verhalten deuten, da ich ja, wie gesagt, häufig den Fehler bei mir suche und keinerlei Erfahrung mit Frauen habe? Wie kann ich bei unserem ersten freundschaftlichen, hobbymäßigen Treffen, wie kann ich bei unserem ersten freundschaftlichen, hobbymäßigen Treffen gehen, damit eine Beziehung daraus wird, aber ohne aufdringlich zu sein, wahrscheinlich vorgehen. Zu mir. Wie kann ich mir über mein gutes oder schlechtes Aussehen sicher werden? Wie kann ich einen vernünftigen, komplett passenden Style finden? Friseur macht zum Beispiel nur die Haare, Verkäufer die Kleidung, aber es muss ja auch passen. Und soll ich vielleicht gar nichts ändern, da sie immerhin zu einem Treffen zugestimmt hat? Wie finde ich einen passenden Beruf für mich heraus? Gibt es da Einrichtungen oder Informationsmaterial etc.? Ich hoffe sehr, ihr könnt mir helfen. Ich danke euch beiden für eure schöne Arbeit, besonders Steve, der mir schon mehr als einmal mit seinem Podcast geholfen hat, wenn es mir schlecht ging. Großartige Leistung, hoffnungsvolle Grüße, Simon.
Ja.
Ja.
Spön, ja. Schön. Ja, ich könnte da 3/4 Stunde drüber reden über den Leserbrief. Du wahrscheinlich auch. Willst du mal anfangen oder soll ich?
Du fängst an. Simon. Red doch mal eine 3/4 Stunde.
Weißt du, das Erste, was mir, ich weiß nicht, waren es die Asterix-Comics irgendwie, was soll ich tun, wenn mir der Himmel auf den Kopf fällt? Ja, es gibt Leute und der Swalls ist zum Beispiel auch so einer irgendwie, wo man, wenn man mit ihnen zu tun hat, so ein bisschen das Gefühl hat, irgendwie, der ist völlig durchgeknallt, irgendwie, der ist ein Fall für einen Therapeuten. Und der Therapeut sagt, ich weiß gar nicht, ob ich das spoilern darf, aber ich glaube, Swalls wird die Einschläge eh nicht mehr, dem ist das eh egal, glaube ich. Aber wenn man dann irgendwie bei meinem Therapeuten ist oder jemand, mit dem man darüber reden kann, der sagt, in Swalls Fall zum Beispiel, er ist einfach zu intelligent dafür. Und was jetzt genau, warum und so weiter, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat der Therapeut zu ihm gesagt, irgendwie, er wäre zu intelligent dafür. Und das ist auch so eine Sache irgendwie, dass Leute, die zu viel im Kopf haben, auch zu viel Gedanken sich machen, so über alles, über Gott und die Welt. Ne? Mhm. Ist natürlich schwer jetzt, dem Simon zu raten, Simon, ja, mach doch einfach so, dass du darüber nicht mehr nachdenkst. So. Aber, also ich meine, das hat ja jeder schon mal gehabt. Das kann ja jeder irgendwie nachvollziehen, dass du in der Schule durch irgendeinen Gang gehst irgendwie und irgendwelche Leute kichern und du denkst, die lachen über dich. Ja, und in Wirklichkeit lachen die über was völlig anderes. Aber man ist halt so selbstreflektierend, fast schon krankhaft, unsicher, dass man immer oder? Denkt, ja, ich... meine Kleidung und so weiter und Stil und ich muss alles ändern an mir, ich muss perfekt sein und so weiter, ich muss, und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele machen, ja, also es ist ja gut, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mit der Mode und ich muss gut aussehen und so weiter, es ist, denke ich, auch falsch oder es ist auch blöd, wie zum Beispiel der ein oder andere Typ, der überhaupt nicht irgendwie auf sein Äußeres Acht gibt und mit fettigen Haaren und Schlabberklamotten durch die Gegend läuft, aber so einen Mittelweg zu finden zwischen ich bleib mir treu, ich mach meinen Style so, wie ich ihn cool finde. Ich ziehe mich jetzt nicht an wie Jedward zum Beispiel. sondern das ist so ein Insider, liebe Leute, wegen meinem Twitter gestern, ihr wisst schon, reden wir nachher noch drüber, Anja. Aber,
auf jeden Fall.
Aber das ist halt, ich finde, muss man so einen Mittelweg finden. Ich kann mich erinnern an meine Jugend, dass ich auch irgendwie teilweise irgendwie gedacht habe, oh, ich muss jetzt hier mich so anziehen, irgendwie um den Frauen zu gefallen und ich gehe nach der Mode. Und das sind ja auch ganz gute Vorbilder, verehrter Simon, irgendwie. So das, was nicht gerade Lady Gaga, aber sowas so, keine Ahnung, an smarten Homies durch die Gegend läuft, in der Pop- oder in der Filmindustrie, zum Beispiel Brad Pitt ist ja immer sehr, sehr, finde ich, adrett gekleidet, so einen Mittelweg zu finden zwischen irgendwie ausgeflippt und doch individuell und so weiter. Also da, also ich weiß nicht, zum Friseur zu gehen und sagen, ey, ich möchte jetzt mal eine tolle, ausgeflippte Figur, Frisur, da ist meistens...
das kann ganz sein.
Genau, dann genau.
Ist man auch also, wieder bei Jedward.
Also ich finde, man kann sich da schon an das, was so prominent ist, ein bisschen orientieren und keine Ahnung. Solange du, ich finde, lieber Simon, solange du nicht irgendwie in schwarzen Klamotten durch die Gegend läufst, irgendwie und so eine super negative Ausstrahlung hast dadurch, so diese Grufti-Nummer irgendwie oder diese Emo-Nummer. Ich finde halt nur wichtig, dass du gepflegt bist. Das ist halt, finde ich, das Allerwichtigste. Ansonsten wäre es halt cool, wenn du einfach du selbst bist.
Ja. Jo.
Willst du jetzt mal zwischendurch oder soll ich gleich weitermachen?
Ich rede mal erstmal ganz kurz weiter.
Ja.
Und zwar, als ich den Leserbrief gelesen habe, musste ich so vor mich hinschmunzeln. Und zwar nicht, weil ich dich auslachen will, lieber Simon, falls du jetzt auf diese Idee kommen solltest, sondern weil ich mich an eine Geschichte erinnert fühlte. Und zwar gab es diese Geschichte von der Therapeutin, von einer jungen Therapeutin aus den USA. Und zwar sollte die traumatisierte Menschen behandeln, die irgendwie aus dem Kriegsgebiet kamen und ganz viel schlimme Dinge, traumatische Dinge hinter sich gebracht haben und sie dachte, oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich das überhaupt, mich diesen schlimmen, fürchterlichen, misshandelten Menschen zu stellen und die dann auch wirklich erfolgreich zu behandeln. Die waren halt dann alle in so einem Flüchtlingslager. Und was passierte aber letztlich? Die Leute kamen zu ihr und wollten gar nicht über die politische Verfolgung oder Gefangenschaften oder keine Ahnung was reden. Nein, 90% der Leute kamen mit, ich habe ihn auf dem Flüchtlingsschiff kennengelernt und jetzt schaut er mich nicht mehr an, wo kommt das her? Oder, keine Ahnung, ich habe ihn hier in dem Auffanglager kennengelernt und auf einmal war er weg, wie komme ich jetzt wieder an ihn ran? Also, dass die Leute sich, trotzdem sie irgendwie enorme Probleme, riesige Probleme haben, dann tatsächlich doch wieder nur um das Thema Liebe kümmern. So. Und dass es für die total entscheidend ist, ja, steht er jetzt auf mich oder steht in Simons Fall sie jetzt auf mich oder steht sie jetzt nicht auf mich, und das macht mich total unsicher. Also, lieber Simon, was ich dir damit sagen will, du scheinst ein cooler Typ zu sein, du hast extreme Probleme schon in deinem jungen Alter und stellst dich denen, und was ich überhaupt nicht gefunden habe, was ganz typisch wäre eigentlich für Leute in deinem Alter, ist, die Schuld bei anderen zu suchen. Nein, du suchst sie stattdessen immer bei dir, du bist sehr reflektiert, du bist scheinst ein sehr sensibler Typ zu sein, und all das, weiß ich nicht, finde ich eine super Ausgangsposition, um eigentlich bei einer Frau zu landen. Wenn du dir unsicher mit deinem Erscheinungsbild bist, würde ich dir ja raten, mal auf ein paar Mädels zuzugehen, die du vielleicht magst oder die du irgendwie kennst, und die einfach zu fragen. Und zwar nicht so nach dem Motto, ey, sag mal, bin ich hässlich oder was, sondern vielleicht kriegst du ein bisschen Geld mal von deinen Eltern und dann kannst du ja fragen, gehst du mal mit mir shoppen, und dann lässt du dich von den Mädels beraten, dann hast du auch die richtigen Hosen und dann weißt du auch, was bei den Mädels ankommt. Ist ein Tipp, den ich hier aus meinem direkten Umfeld gebe. Mein Mann hat das auch mal gemacht. Hat sich direkt 3 Frauen von seiner Arbeit geschafft oder geschnappt und hat sich von denen direkt einkleiden lassen. Kam bei den Mädels super an und er war auch sehr zufrieden. Er musste nur in der Umkleidekabine stehen und die Klamotten
anziehen. Wobei, das ist ein schwieriger, also gerade in der Schule, ne? Also wie ich den Simon einschätze, ist er jetzt nicht so irgendwie, dass er, also laut dem Leserbrief, dass er da jetzt, wie soll ich sagen, da dutzende Kumpelinnen um sich rum hat, ne? Dann zu Leuten zu gehen, wo man nicht so einen guten Kontakt hat, und das zu fragen.
Ja, vielleicht ergibt sich ja mal was. Einfach mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht ergibt
also das sich ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit irgendwie. Damen sind da immer genetisch bedingt irgendwie vorne mit dabei. Ja? Genau. Also da, wenn du da irgendjemanden hast, irgendeine Kumpelin oder mit jemandem, dem du gut kannst, oder ganz kackdreist wäre es natürlich auch, und das wäre für mich so der Hauptgewinn, wenn du einfach zu der deiner, in Anführungsstrichen, Herzensdame gehst und sie einfach fragst.
Ja.
Das wäre auch eine Möglichkeit, was mit ihr zu machen. Ja, wenn du sagst, ihr wollt euch sowieso treffen, ja, sozusagen, pass mal auf, irgendwie, du musst ja nicht sagen, ich bin total unsicher, was mein äußeres Erscheinungsbild angeht, sondern einfach zu der Dame hin, oh, ich rieche gerade, dass sie schon wieder grillen hier, ich halte es nicht mehr aus. einfach zu der Dame hinzugehen, pass mal auf, irgendwie, ich wollte heute shoppen gehen, ich habe irgendwelche Kohle von meinen Eltern gekriegt, irgendwie, und ich habe so chronisch irgendwie den Drang, mir hässliche Sachen zu kaufen. Hast du nicht Bock, mit mir zusammen einkaufen zu gehen, um mir ein bisschen zu helfen? Hey, das ist doch total geil. Total unverfänglich irgendwie, sie hat kein irgendwie, oh, lass uns ein Date haben, Baby, ich finde dich so toll, ja. Sondern das ist total unverfänglich, das ist super, Simon, mach das.
Ja. Genau, vor allem habt ihr dann auch direkt was zu reden und so. Man sitzt nicht so verkrampft rum und sucht nach irgendwelchen Themen. Nein, man hat gleich was, worüber man die ganze Zeit quatschen kann, und Mädels lieben
das. Man kann auch viel lachen, das ist garantiert lustig. Solche Sachen werden immer extrem lustig. Ich habe sowas auch gemacht mit Damen, auch auf die ich stand, das kann mich noch dran erinnern. Das war immer saulustig, ja. Also, Simon, mach das, ja. Genau. Und ich meine, das ist auch besser, also vielleicht ist es auch so, dass aufgrund, was du schon gesagt hast, aufgrund dieses gesellschaftlichen Stigmatas der ganzen Computerspiele und so, dass sie sich da auch ein bisschen schämen und dass sie das selber als blöd empfindet, sich jetzt auch noch mit einem, in Anführungsstrichen, Nerd zu treffen und mit dem die ganze Zeit über Computerspiele zu reden. Und wenn ihr dann in Shop Sachen kaufen geht, ist sie ein Element, irgendwie sie muss sich für nichts schämen, in Anführungsstrichen, wenn man es mal ganz negativ sieht. Von daher, ey, Simon, mach das, ja. Und ganz kurz zu deiner Frage, irgendwie finde ich einen Beruf, der was für mich ist, irgendwie. Da gibt es ganz, ganz viele Einrichtungen, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, diese, wie heißt es denn nochmal?
Arbeitsagentur?
Ja, aber es gibt da noch für Jugendliche, da war ich mit meinen Schülern auch letztes Jahr, wo man sich über den Beruf informieren kann, das hat so einen bestimmten Namen. Auch vom Arbeitsamt, das ist so eine Unterdings vom Arbeitsamt, wie heißt das denn nochmal?
Verdammt, ich bin zu lange aus dem Metier raus.
Ja, ja, ich war letztes Jahr da, aber ich kann mir sowas immer nicht merken. Ins BITZ. BITZ heißt das.
BIZ. Genau. Berufsinformationszentrum. Genau. Ja.
Und da, das ist extra für, ich weiß, wundert mich sowieso, dass du das noch nicht kennst, Simon, die beraten dich da. Und da gibt es richtig, also richtig für Leute wie dich, die irgendwie nicht wissen, was ist der passende Beruf für mich. Da gibt es richtig so Fragebögen, die du beantworten kannst. Und aus diesen Antworten wird dann quasi der perfekte Beruf für dich rausgesucht. Da hatte ich auch vor kurzem so einen Test. Es gibt auch richtige Tests, die normalerweise richtig Kohle kosten. Da kam die Sparkasse auf mich zu und die hat so ein, die hat so einen computergenerierten Test ausgewählt, konzipiert. Der geht über 100 Fragen oder so. Und so von wegen, ja, hast du Interesse irgendwie an deiner Theater-AG? Hast du dich schon mal als Klassensprecher beworben? Interessiert dich Musik- und Pop-Bereich? Also so Fragen auch für dein Alter konzipiert. Und da beantwortest du 100 Fragen. Und das ist extrem genau. Und das sind dann auch unterschiedliche Tests, wie zum Beispiel irgendwie, wie siehst du dich selber, was sind deine Interessen? Das heißt, du machst 3 so Tests und am Ende kriegst du wirklich richtig so ein zusammengestelltes Profil auf dich und dann wird dann richtig grafisch festgestellt, irgendwie was für dich ist, in welchem Bereich du arbeiten könntest und so weiter. Ja, sowas vielleicht auch. Kannst du versuchen, mal dich zu informieren, geh mal zur Sparkasse oder und frag nach solchen Tests. Und ansonsten würde ich dir einfach raten, Praktika zu machen. Das sage ich meinen Schülern auch, irgendwie in den Schulferien hat man Zeit dafür, auch wenn man nur eine Woche macht, wenn man sagt, oh, Ferien und dann irgendwie dahin gehen, habe ich keinen Bock. Ja, dann hat man immer noch eine Woche, sich auszuruhen, eine Woche sowas zu machen. Wenn man wirklich, natürlich gibt es viele Schüler, die sagen, ich habe keinen Bock darauf, ich mache sowas nicht, aber die werden dann sowieso wahrscheinlich mit Hartz IV enden. Aber wenn du Bock hast, einen Beruf zu ergreifen, der dich interessiert und wo du glücklich wirst, dann würde ich dir raten, Praktika zu machen. Das machen meine Schüler auch. Ich prügel die immer förmlich dahin und danach sagen sie immer, Herr Krümmer, das war toll. Oder sie sagen, Herr Krümmer, das war gar nichts für mich, aber das weiß ich jetzt wenigstens. Ja? Also von daher ist das eine gute Möglichkeit, lieber Simon. Ja, jetzt haben wir fast schon eine halbe Stunde gequatscht, nur für den Simon, aber es ist wirklich ein interessanter Leserbrief, wie ich finde.
Ja, ich finde den auch extrem cool auch.
Ja, ganz viel fast, her. Müssen wir den anderen fast schon runterbeten oder runterreißen?
Ja, den können wir aber relativ schnell zusammenfassen.
Gut, der Jan schreibt uns.
Du meinst der Eugen, oder? Der seinen Namen nicht genannt haben will und ich habe ihn jetzt mal Eugen genannt.
Ja, jetzt habe ich es ja schon gesagt. Jetzt brauchen wir ja. Es gibt ja nun 1000 Jans, also von daher.
Alles klar. Und zwar kommen wir mal ganz kurz zu seiner Person. Er ist 20 Jahre alt und macht zurzeit ein duales Studium zum Softwareentwickler. Also das ist ein Teil Studium und ein Teil Ausbildung zum Fachinformatiker in Anwendungsentwicklung. Das Studium läuft auch ziemlich gut bei ihm und das erste Semester hat er gleich mit einem Notendurchschnitt von 1,5 absolviert. Das fällt ihm auch irgendwie alles ziemlich leicht und das ist auch ziemlich gut. Stimmt. Allerdings hat er Probleme in seinem ausbildenden Betrieb. Und zwar hat er da während seiner Schulzeit noch ein Praktikum gemacht und die waren so begeistert von ihm, dass sie ihn dann anschließend übernommen haben in Ausbildung und Studium, was wohl was Besonderes auch für dieses Unternehmen war. Er hat dieses Praktikumszeit in einer bestimmten Abteilung gemacht und hat dann zum Anfang der Ausbildung diese Abteilung gewechselt. Das heißt, er hat jetzt auch andere Vorgesetzte. Und mit diesem neuen Vorgesetzten, den er jetzt hat, kommt er nicht klar, weil er ihn nicht richtig in die Arbeit einweist. Also er bekam dann verschiedene Projekte zugeteilt, 2 Stück jetzt, glaube ich. Das erste Projekt muss er alleine machen, das zweite mit jemandem zusammen, der aber auch irgendwie keinen Plan hatte. Und immer wenn er zum Vorgesetzten ging und sagte, ich brauche Hilfe, ich brauche ein bisschen Einweisung hier in das Ganze, dann kam von dem Ausbilder halt nichts. Nach und nach entwickelte sich das dann irgendwie noch anders. Er bekam irgendwie Vorwürfe gemacht, dass er sich nicht in die Firma genug einbringen würde, was irgendwie früher auch nie so das Problem war. Es entwickelt sich also ganz komisch. Er fühlt sich inzwischen sehr unwohl da. Und dann bekam er irgendwie zugesteckt, er soll die Hälfte seines Jahresurlaubs fallen lassen, weil er ja durch die Unizeit schon weniger Zeit in der Firma verbringt. Und das wäre ja nicht gut, wenn er so wenig da wäre. Dem Unternehmen geht es wohl auch wirtschaftlich nicht gut. Da gibt es wohl irgendwie das Problem, dass sie wohl bald Insolvenz anmelden müssen. Und er trägt sich halt mit dem Gedanken, die Firma zu wechseln. Allerdings ist er hin und her gerissen, weil er das Gefühl hat, zwar, klar, die haben ihm die Chance gegeben mit diesem dualen Studium, dass er das machen kann und so. Und er hat sich da früher ja auch sehr wohl gefühlt, auch während dieser Praktikumszeit. Und auf der anderen Seite hat er halt das Gefühl, jetzt da nicht mehr so richtig angenommen zu werden und wegen dieser Vorwürfe und so fühlt er sich halt nicht gut. Er schreibt weiter, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Meiner Meinung nach macht dieses Unternehmen mich kaputt. Ich kann nicht mehr wirklich an mich glauben und wenn ich dann mal nicht weiterkomme, zum Beispiel hobbymäßig, dann verzweifelt er auch. Und statt wie früher nach Lösungen für die Probleme zu suchen, hört er jetzt einfach auf und ja, er gibt sich halt geschlagen, so mehr oder weniger. Und er würde sich jetzt halt für unsere Meinung interessieren, was soll er machen?
Ja.
So, ja. Habe ich was vergessen?
Nö. Gut. Ja, sehr interessanter Leserbrief. Solche Probleme kommen immer wieder auch irgendwie von meinen Schülern oder ich hatte jetzt noch keine Abschlussklasse, aber ich habe ja immer sehr, sehr guten Kontakt zu meinen Schülern und auch zu anderen Abschlussklassen. Und das habe ich schon oft gehört, sowas. Ne? Normalerweise, es gibt halt sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Es gibt halt Leute, die sehr oberflächlich sind und bei dem kleinsten bisschen Widerstand, das sieht man auch gerade im Netz immer, ne? so die Leute, die Kommentare schreiben, bei dem kleinsten bisschen Gegenwind irgendwie, die dann total ausrasten sofort und mit Kritik und irgendeiner Form von Konflikt überhaupt nicht klarkommen, ja. Das kann man unheimlich schlecht einschätzen, ob der Eugen, Jan, whatever, so jemand ist. Was man im Leserbrief hört, ist das natürlich nicht so, aber da gibt es ja immer wieder zwei Seiten der Geschichte. Wenn man jetzt wahrscheinlich seinen Ausbilder fragen würde, würde der wahrscheinlich sagen, ja, der Jan ist voll das Weichei, kommt nie auf mich zu und arbeitet schlecht. Von daher ist es immer schwer, hundertprozentig zu beurteilen. Ich kenne eine Menge Leute, wie gesagt, aus meiner Arbeit als Lehrer, die ich habe zum Beispiel, meine Klasse ist dieses Jahr an der BBS in Rothenburg, die haben einen Berufsorientierungstag. Als Oberschule haben wir jetzt den Schwerpunkt Berufsorientierung für Hauptschulen. Und das heißt, die machen einen Tag nicht in der Schule, sondern machen nur Berufsorientierung. Also nur, nur praktische Sachen, wie irgendwie Hauswirtschaft und wie an Autos rumschrauben und wie Holz arbeiten und so weiter. Und die hassen, meine Klasse hasst den Tag unglaublich, weil der halt dem realen Leben nachher in der Ausbildung oder im Beruf einfach sehr, sehr nahe kommt. Die kriegen da nicht alles von Arsch getragen, die haben da nicht so nette Lehrer und Pädagogen, die auf sie eingehen, sondern der Ton ist da rauer, die kriegen gezielte Anweisungen, die müssen morgens von 6 bis 17 Uhr sind die da in der Schule und das hassen die natürlich wie die Pest, ja, und die sind nur am sich beschweren, ja, weil die das einfach nicht kennen und so weiter. Und das meine ich genau, ne, also beim Jan habe ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl, irgendwie zumindest nicht das, was er erzählt, aber so generell Leute, die so in so einer Situation stecken und sofort aufgeben und den Beruf wechseln, die werden es einfach schwer haben im Leben. Ja? Also normalerweise würde ich jedem raten, irgendwie beißt euch da durch, sucht den Fehler erstmal bei euch statt bei den anderen und kneift die Arschbacken zusammen. Ja, Ausbildungsjahre sind ja keine, wie soll man sagen, keine Herrenjahre und so weiter. Ihr kennt diese blöden Floskeln. Also von daher würde ich grundsätzlich erstmal jedem raten, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Auch ich hatte in meiner Ausbildung solche Phasen, wo ich gedacht habe, oh, ich höre auf und ich lasse das alles und ich habe keinen Bock und das ist alles so nervig. Und ich war im Nachhinein froh, dass ich durchgezogen habe. Beim Jan, und wenn ich mich jetzt mal wirklich hundertprozentig auf das verlasse, was er hier geschrieben hat, dass es wirklich so ist, würde ich ihm raten, sofort den Beruf zu wechseln, sofort aus der Firma raus. Ja? Weil das ist wirklich wenn das alles so stimmt, was er schreibt, wirklich wieder so eine Situation, wo früher oder später Depressionen vorprogrammiert sind. Was er schreibt, zieht es ihm sehr Energie ab, ja, und so positive Lebensenergie ist halt total wichtig, finde ich, weil das sonst, was er auch schreibt, auf andere Bereiche übergreift, irgendwie, wenn man im Beruf wirklich sehr, sehr unglücklich ist, sehr, sehr durchhängt, sehr traurig ist, sehr viel einstecken muss, dann auch irgendwie irgendwann die Beziehung und das Umfeld drunter leidet und das dann so ein negativer Teufelskreis ist. Von daher würde ich sagen, auf keinen Fall, lieber Jan, ich meine, wenn du 1,5 benotet bist und einfach auch scheinbar für den Bereich irgendwie lebst oder da eine Affinität zu hast, solltest du diese Leidenschaft auf keinen Fall irgendwie jetzt skippen, nur weil du irgendwie jetzt einen scheiß Beruf hattest. Ich kenne eine Menge Leute einfach, die scheiß Betriebe hatten irgendwie, die sich gequält haben und die dann die ganze Sache geskippt haben und diesen Schritt gegangen sind und wo es nur noch bergauf ging irgendwie. Es ist blöde, wenn es im Lebenslauf steht, irgendwie, ja, hat das abgebrochen oder hat den Betrieb gewechselt, aber Jan, es bringt dir einfach nichts. Also mein Rat an dich, trotz schlechten Gewissens irgendwie, und spricht ja für dich, dass du zumindest ein schlechtes Gewissen hast, weil die meisten Leute hätten kein schlechtes Gewissen, sondern würden Hals über Kopf den Beruf sofort den Betrieb wechseln. Bitte tu mir den Gefallen und wechsel, ja. Vielleicht hast du Glück, irgendwie, vielleicht kommst du vom Ring in die drauf und kriegst den nächsten Scheißberuf. Wir leben in einer, was IT-Firmen angeht, einer schlechten Periode, weil alle ums Überleben kämpfen. Aber wenn man gemeinsam an einem Strang zieht und gemeinsam darum kämpft, ist es vielleicht, kann es auch wieder was Positives sein. Aber dieses, was du jetzt beschreibst, irgendwie die Mitarbeiter ausnutzen und du musst deinen Urlaub skippen und du bringst dich hundertprozentig ein in die Firma und eigentlich ist ja sowieso alles deine Schuld, du fragst ja nicht nach und in Wirklichkeit kümmern sich gar nicht um dich, erwarten aber, dass du Leistung bringst und so weiter. Das klingt für mich sehr, sehr irgendwie, wie wir müssen jetzt alles ausnutzen, nur damit wir irgendwie überleben. Also, lieber Jan, wenn das alles stimmt, was du schreibst, bitte sofort den Betrieb wechseln. Hm. Ja? Und da brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben, finde ich. Ja, das wär jetzt mein Rat.
Ich sehe das relativ ähnlich. Also wenn die Firma ohnehin Insolvenz anmelden muss, dann musst du dich ja eh nach was Neuem umsehen. Ne? Dann kannst du das auch früher tun. Was du natürlich vorher noch machen kannst, ist gucken, gibt es irgendwelche Ausbildungsbeauftragten in dieser Firma, mit denen du vielleicht mal sprechen kannst? Oder hast du vielleicht noch einen guten Draht zu dem anderen Vorgesetzten, den du vorher hattest in der anderen Abteilung, dass du den vielleicht mal drauf ansprichst, so nach dem Motto, können Sie mir vielleicht sagen, warum das so komisch ist, so, oder was ist dran an dem, was der mir vorwirft? Was wird da, normalerweise unterhalten sich die Abteilungsleiter hier untereinander. Ich weiß nicht, wie groß die Firma ist, aber vielleicht kannst du da vielleicht noch mal was drehen, dass du vielleicht dann, was weiß ich, rausbekommst, so nach dem Motto, gut, du musst da jetzt halt noch ein halbes Jahr in dieser Abteilung durchhängen, dann kommst du irgendwann in eine andere Abteilung und dann wird es vielleicht besser, das kann ja auch möglich sein, aber so im Großen und Ganzen sind das irgendwie nur so, kleine Tropfen, ne, die du dich noch hängen kannst und ich glaube, es wird da auch auf den Wechsel hinauslaufen, dann lieber früher als später.
Sehe ich auch so, vor allem, weil es sie auch fertig macht, scheinbar, ne?
Ja, und das ist es nicht wert.
Alles klar. Ja, ich hoffe, wir konnten dir helfen, Jan. Ich denke, dass das sowas ganz gut ist, mal so einen Ratschlag zu kriegen von jemandem, der so komplett neutral ist in diesem Falle und das Ganze von außen betrachtet. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher und das ist halt immer so die Gefahr, dass alles so dramatisch einseitig ist, wie du es darstellst. Wie gesagt, dein Ausbilder wird es wahrscheinlich total anders sehen. Aber geh mal davon aus, dass du dich da irgendwie, dass du da nicht übertreibst und dann würde ich sagen, skip die ganze Sache und such dir eine andere schöne Firma. Gut, Anja.
Steve.
Was können wir noch reden? Du hast dich ja gestern ein bisschen über meinen Twitter-Eintrag echauffiert, den ich ja so schön zitiert habe von JetWord. Ich finde die Herren ja furchtbar. Die kleinen, hüpfenden, tuntigen Springbälle.
Ja, natürlich sind die furchtbar. Irgendjemand schrieb bei mir irgendwie, die sehen aus wie Paladine. Das fand ich irgendwie auch sehr lustig.
Ja, stimmt. Ein bisschen, ja. Vor allem mit den platten Haaren gehen sie halt noch weniger als mit den hochgepimpten Haaren, finde ich.
Ja, aber ich habe ja ein Herz für JetWord, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind so schräg und so bescheuert irgendwie. Ich mag das. Und
dass das Irland nicht peinlich ist, muss ich sagen, die zum zweiten Mal da reinzuschicken.
Nein, die sind total stolz, die Iren. Die sind ganz, ganz stolz auf JetWord und die glauben auch ganz fest an die und sind total irritiert, dass sie überhaupt nicht ganz viele Punkte kriegen.
Ja, die finden halt alle furchtbar irgendwie.
Nur die Iren halt nicht.
Geil ist, dass sie gestern bei der ARD danach irgendwie, ich weiß nicht, ob du das die Aftershow-Party in der ARD gesehen hast, die haben dann irgendwie die Performance vom letzten Jahr, also wie die getanzt haben, auf die Musik von diesem Jahr gelegt und umgekehrt.
Passte, oder?
Und es passte hundertprozentig, weil es eigentlich derselbe Song war irgendwie. Und deshalb fand ich den Vergleich mit Modern Talking auch so geil. Ich habe dann eigentlich jemanden retweetet, der geschrieben hat, wer JetWord toll findet, masturbiert auch zu Modern Talking Videos. Das Problem ist, wenn ich retweete, sieht man das auf meinem Blog nicht. Deshalb habe ich es dann einfach nochmal irgendwie in Anführungsstrichen zitiert. Und es gab irgendwie auf YouTube, auf Twitter irgendwie meine ganzen Follower haben sich kaputt gelacht und das wiederum retweetet. Das sehen einfach viele so. Ich finde die Kerle furchtbar und ich verstehe auch nicht, wie man die geil finden kann. Aber
persönlich sind furchtbar und deshalb sind sie lustig, aber den zweiten Satz kann ich jetzt einfach nicht unterschreiben. Oder den zweiten Teil des Satzes.
Ja, alles klar.
Ja. Da möchte ich mal vehement widersprechen.
Wie fandst du den ESC dieses Jahr so grundsätzlich?
Oh, es gab viel Schlechtes, fand ich. Es gab unheimlich viel Schlechtes. Ich weiß, dass du auf die Schweden irgendwie abgefahren bist. Ich fand die ganz, ganz furchtbar. Diesen Tanz allein. Ich habe ja gemutmaßt, die würde ihren Namen tanzen.
Überragend fand ich das. Also das fand ich es gerade. Deshalb hat Roman Lob auch, ich fand Platz 8 für ihn
sehr
fast schon übertrieben gut aufgrund seiner Performance, die einfach langweilig und viel zu brav war. Und ich glaube, dass bei der Schwedin das alles zusammenkam irgendwie. Ich werde es nachher noch im normalen Podcast auch nochmal intensiver ein bisschen beleuchten. Aber bei der, die Performance war halt mit dem Licht und wie sie sich bewegt hat, das hatte so viel Stil. Das hat alles zusammengepasst und deshalb hat die auch gewonnen. Ich fand den Song toll, ich fand diese Frau einfach so wunderschön und fast schon atemberaubend, wie die sich bewegt hat in diesem Licht zu diesem Lied und so eine Mischung aus Tai Chi und Capoeira. Ich wäre fast auf die Knie gefallen. Also es ist lange her, dass ich mal einen ESC-Gewinner so fand, dass der es so verdient hat. Aber das sah ganz Europa so. Also ich glaube, die hat jetzt die Norweger noch überholt mit dem besten Ergebnis aller Zeiten. Also die war vor allen. Ja.
Ja, ich meine, ich habe die nur gesehen und dachte direkt, mein Gott, die sieht aus wie ein Muppet. Es gibt eine Muppet-Sängerin, die auch so aussieht mit diesem langen Pony. Die ist dann, glaube ich, blond, die hat auch keine Augen, das sah man bei ihr auch nicht. Ich musste da auch die ganze Zeit dran denken. Irgendwie, ich fand, die Frau ging gar nicht. Aber ich bin oft nicht Mainstream mit meiner Meinung. Also.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich finde es jedes Jahr auch scheiße, wer gewinnt. Irgendwie letztes Jahr fand ich es auch eine Katastrophe. Aber dieses Jahr, und ich muss auch ehrlich sagen, muss ich dir auch zustimmen, dass dieses Jahr wirklich extrem viel Schrott dabei war. Aber das Schlimmste ist, dass dieser Schrott immer am Ende irgendwie vor Deutschland landet. Ja. Weil die kriegen kriegen auf jeden Fall, es gibt ja irgendwie zwei verschiedene Arten von Musik, die da laufen, finde ich. Einmal dieses orientalische Flair und einmal dieses westliche. Und ja, das orientalische ist da mal sehr, kriegt einfach von vielen Ländern so Standardpunkte irgendwie. Von daher haben die, egal auch, ob die was Gutes oder was Schlechtes haben, sind die trotzdem immer vorne mit dabei. Während irgendwie, wenn so der westliche Flair was Schlechtes hat, sind die immer ganz weit hinten, muss ich sagen. Ja, also,
wobei ich bei diesen orientalischen Dingern, ich finde es immer großartig, wenn die dann auf der Bühne stehen, die haben dann total ernsten Gesichtsausdruck, die Musik ist dann auch so ganz, ganz sanft und so, ne, und das ist meistens nur so ein Spot auf den Leuten und die haben, wie gesagt, ernsten Gesichtsausdruck und singen dann ganz ernst in einer Sprache, die ich nicht verstehe und ich habe keine Ahnung, aber und dann nicken die dazu immer und dann gehen die so körperlich mit und ich denke immer, was singst du, verdammt, was singst du?
Ja, also Türkei, fand ich fand ich wirklich den schlimmsten und schlechtesten Beitrag des ganzen Wettbewerbs. Der Typ sah aus wie Sacha Baron Cohen. Ich habe zuerst gedacht, das ist doch ein Scherz. Hat sich da Borat reingemogelt irgendwie für seinen neuen Film. Und also das wirklich für meine Gehörgänge wirklich Ohrenkrebs. Unmelodisch, schlecht gesungen irgendwie und die sind Siebter geworden, die sind einen Platz vor uns. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Wirklich nichts gegen die Türkei irgendwie, aber furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber so ist es beim ESC jedes Jahr eigentlich. Bitte?
Italien fand ich super, aber fand ich letztes Jahr auch schon.
Die waren ja Neunter, also, glaube ich, sind einen hinter uns, oder?
Ja, Zehnter. Ich glaube, irgendwie sowas, aber fand ich grandios. Ja, die bringen einen ganz anderen Flair da rein.
Die und russischen Omas waren Dritte, ja, oder ne?
Die, auf die wollte ich gerade kommen, die fand ich ja irgendwie auch so. Die waren so schlecht, mein Gott, waren die schlecht. Ja,
aber
du merkst es Russland, ne? Die kriegen natürlich von allen ehemaligen Anrainerstaaten.
Die waren lustig und voll toll, die alten Omas, die noch so total jung sind und Musik machen, toll, das bekommen jetzt Punkte. Und das ist halt auch wieder so eine Farce für so einen Musikwettbewerb, ne? Irgendwie so, die sind niedlich, Punkte, ja. Und ich glaube, von vielen Ländern hat Roman irgendwie wegen seiner schönen, dunklen Rehaugen, das war so das Einzige. Ja. Ich finde sowieso, dass wir, was die Performance angeht oder das Drumherum, immer jedes Jahr sehr, 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 sehr schmal daherkommen. Irgendwie. Lena letztes Jahr mit diesen furchtbaren Buddy, wie heißen diese Anzüge, diese engen Latex-Anzüge, die dann da so rumgehüpft sind im Hintergrund. Ja, genau, fand ich so daneben. Und ich meine, ich fand den Song von Lena letztes Jahr auch schlecht. Und sag mal, hast du, Lena, im Halbfinale den Auftritt gesehen?
Leider nein.
Ja, ich hab's nur gehört, hast mir über YouTube angeguckt, den Auftritt. Und ich muss ja sagen, dass ich vor 2 Jahren ja noch irgendwie Lena einen Heiratsantrag gemacht hätte und unglaublich verliebt in die Frau war, irgendwie aufgrund ihrer Jugendlichkeit und ihrer ihrer frechen Stimme und ihrer ganzen Auftrittsweise. Sie hatte einen dicken Popo, so ein kleines bisschen, sie hatte Kurven, aber das fand ich gerade schön an ihr. Und ich muss sagen, im Halbfinale kam sie auf die Bühne irgendwie optisch irgendwie, war mein erster Gedanke so, Mensch, die hat ja wohl eine Essstörung irgendwie. So, und dann auch so leicht blondiert die Haare und völlig unterernährt und all das, was sie so optisch ausgezeichnet hat, hat sie jetzt irgendwie verloren, fand ich. Also ich fand die furchtbar, ehrlich gesagt. Abgesehen, ja, schade, was so die Musikindustrie aus den Leuten macht. Du darfst jetzt nichts mehr essen, du musst jetzt schlank sein.
Dabei war die schon schlank.
Ja, ja, sie hatte aber wirklich sie hat jetzt nicht einen dicken Arsch oder so, aber sie hatte schon einen anständigen Po irgendwie, aber ich mag sowas ja so ein bisschen, was zum Anfassen.
Wenn wir jetzt mit dem Thema anfangen, ne, dann machen wir jetzt noch eine halbe Stunde Podcast, weil...
Mag sein.
Ach, diese Magerwahn, ne?
Ja.
Kann ich nichts abgewinnen.
Sie war sie nicht auch noch blond und hat geschielt irgendwie, das muss man ja dazu sagen, ja.
Autsch.
Ja. Sagen wir jetzt nicht weiter, lassen wir so stehen. Genau. Liebe Anja, ich danke dir vielmals. Es war heute wieder sehr, sehr schön mit dir. Auch die Leserbriefe waren sehr, sehr toll. Von daher, liebe Leute, schreibt der Anja und mir weiter so tolle Leserbriefe und wir sind nächsten Sonntag wieder für euch da, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch so sagen. Schreibt mir auch weiter fleißig bei Facebook, guckt einfach. Ich teile den Link bei Steve immer, dann könnt ihr mich da auch adden. Und es ist inzwischen ganz lustig geworden bei Facebook. Also auch gestern Abend hatte ich lustige Unterhaltung über den ESC da und es war richtig toll. Es macht total Laune und ich wollte dir nochmal an dieser Stelle danken, dass ich dabei sein darf.
Okay, ja. Ich muss ja Danke sagen. Sagen wir beide Danke. In diesem Sinne.
Danke.
Liebe Leute, es geht jetzt im normalen Podcast weiter und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, das war unsere Anja-Stunde, unser Kaffee-Klatsch, whatever. Immer noch keinen richtigen Namen, muss es aber auch nicht, wie ich finde. Ja, ihr Lieben, ansonsten kommt jetzt gleich der Beitrag von Matthias. Ich möchte mich an dieser Stelle noch mal ganz kurz bei Jan Hegenbeck bedanken. Könnt ihr es hören? Ich habe seine neue CD mit Widmung. Viel Spaß mit der Mucke und deinen Videos. Jan Hegenberg-Smiley. Hat er mir geschickt. Gamer Number One. Großartiges Album, wie ich finde. Ich werde das ganze Album als Soundtrack benutzen für Krümmer vs. The World Teil 2. Da werdet ihr viel von Jan Hegenbeck hören. Ich habe ihn ja auch gefragt, habt ihr ja gesehen in unserer Release-Sendung. Ist ja auch mit einverstanden, von daher wird das, glaube ich, ganz toll. Ansonsten, liebe Leute, gibt es Freitag wieder Late Game. Dann natürlich intensive Diskussionen zu Diablo 3 und wie es sich entwickelt hat. Und vor allem auch, wenn wir mit euch über den Inferno-Modus reden wollen. Mal gucken, wie wir da alles so bekommen. Wäre natürlich schön, da ein paar bekannte Gesichter und so zu bekommen und da differenzierte Meinungen auch, worüber man auch intensiv diskutieren kann. Ich würde auch den Grimtox einladen. Das Problem ist nur, der kann natürlich zum Inferno-Modus nicht viel sagen, weil er schon nach normal gequittet hat. Von daher macht da, glaube ich, eine Diskussion keinen Sinn, weil wir da auch, glaube ich, auch nicht auf einen Konsens kommen werden. Ansonsten, werde ich jetzt den schönen Tag leider nicht draußen erleben können. Ich war aber auch die ganze Woche draußen, habe viel gedreht für Krümmer vs. The World und bin für meine Verhältnisse relativ braun sogar. Von daher kann ich mir das mal erlauben. Ich werde jetzt ganz gechillt den Tag ausklingen lassen und schön gechillt an Krümmer vs. The World schneiden. Ich weiß, es klingt komisch, weil viele von euch sagen, oh, lästige Pflicht. Mir macht es großen Spaß, ehrlich gesagt. Von daher freue ich mich richtig darauf. Und irgendwas wollte ich euch noch verklickern. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Freitag Late Game, nächsten Sonntag natürlich wieder Podcast. Ansonsten wird es auch einen Trailer für Krümmer vs. The World geben. Vielleicht zum nächsten Wochenende oder so kommt der raus. Und dann 5.6. wisst ihr ja, großes Turnier in Bremen. Sascha, die große Tischfußball-Europameisterschaft, wo ich für Holland spielen muss. Hoffentlich verschieße ich keine Elfmeter, wenn ihr versteht, was ich meine. Ansonsten, liebe Leute, das war's für heute. Ich habe jetzt nichts weiteres auf der hohen Kante. Komisch. Ich meinte, ich hatte noch irgendwas Wichtiges, habe ich aber nicht. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Falls ihr jetzt noch irgendwie einen schönen Abend habt, verabredet seid oder so, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Grillt schön, genießt das gute Wetter. Jetzt Mitte der Woche soll es ja schon wieder schlechter werden, zumindest hier im Norden. Ich wünsche euch einen schönen Wochenanfang und viel Spaß jetzt noch bei dem Gastbeitrag vom lieben Matthias. Der hat wieder was ganz Lustiges einfallen lassen. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und ich bin euer Stevenio, macht's gut und tschüss.
Moin Leute, ihr werdet nie glauben, was einem Kumpel von mir neulich passiert ist. Also der Typ ist Boxer und um eine Gewichtsklasse höher zu kommen, trinkt er nicht wie ein normaler Mensch Wasser, Cola oder sonstiges, sondern Milch angemischt mit Eiweißpulver. Nun ist er so schlau und hat sich sein Eiweißpulver glasfertig in kleinen, durchsichtigen Plastikbeuteln abgefüllt. Nach einem Kampf hat er eine ziemlich große Beule in der Fresse, hat sie sich dann einen Kühlakku ins Gesicht geklebt. Tja, und so jemand wird ganz gerne mal auf der Autobahn von der Polizei angehalten und ihr könnt euch sicher vorstellen, was jetzt passiert. Er hat den Kofferraum voller durchsichtiger Plastikbeutel mit weißem Pulver drin. Er wurde erstmal eine halbe Stunde lang aufgehalten und immer wieder gefragt, was ist das? Das ist Eiweißpulver. Was ist das? Das ist Eiweißpulver. Dann haben sie ihn noch 2 Stunden lang mit aufs Revier genommen, bis dann endlich mal jemand kam mit ein bisschen Ahnung im Kopf, hat ein Stäbchen reingehalten und hat gesagt, ja, das ist Eiweißpulver. Und die Moral von der Geschichte, Kinder, macht sowas nicht. Stevenio Talk.